Und damit willkommen zu einer weiteren Folge von Too Old Oder Young.
Kultur über und unter der Gürtellinie mit
Tatjana Berlin, Paul Schulz und Barbie Breakout.
Hallo.
Hallo.
Hallo, das ist Berlin.
Ihr das seid so schneller sagen.
Wir sind super.
Hallo, das ist Berlin.
Ja. Ja. Und vorher noch Datum und Sekunde und Uhrzeit.
Wenn Sie diese Anspielung nicht verstehen, sind Sie jung. Herzlichen Glückwunsch.
Oder, nicht mal jung, Sie sind nur nicht alt.
Oder Sie waren nicht in Scheiß auf die Erdbeeren, Scheiß auf das Koks oder so ähnlich. Ist das neue Programm, das Superprogramm von Mary Rose und irgendeinem Kabarettisten, der mit Vornamen Wolfgang heißt. Tröppner oder so.
Thierse.
Ja, keine Ahnung.
Genau, Mary Rose und Wolfgang Thierse.
Da nehmen die die Hitparadenzeit aufs Korn. Deswegen
ja, mit dem Koks-Scheiß auf die Erdbeeren.
Mit ihrem sowas. Neuen Programm Witze mit Bart.
Ja. Nein, das war alles ohne Bart und das war sehr, sehr lustig.
Sehr schön. Wir nehmen diese Folge auf, am 11. September. Darüber wollen wir jetzt gar nicht reden, über den 11. September. Aber es ist ja gerade Folsom in der Stadt.
Stimmt.
Ja. Es ist ja, Tatjana und ich haben vorhin schon ein bisschen drüber gesprochen, das ist ja das große Drag-Festival.
Für Männer.
Ja.
Für Männer, ja,
muss, absolut. Und Imitatoren. Ja. Muss man wirklich sagen, ne? Also es ist ja, it's a lot of costuming. A lot of performing.
Ja, und viel davon ist mindestens so aufwendig wie guter Drag.
Ja, aber auch noch teurer, möchte ich sagen.
Ich denke,
also
mein
was
Gott.
Die da an Millionen an sich rumschleppen und nicht attraktiv an sich rumschleppen, ist unfassbar. Dafür das Geld auszugeben, also Respekt. Ach, aber das
gibt,
denken die von uns auch.
Es gibt schon ein paar von den Jungs, die dadurch besser aussehen, aber es gibt auch eine Menge Jungs, die dadurch.
Mit der Maske.
Nein.
Welche
nein,
Maske?
Wie gesagt, irgendwie der neue heiße Scheiß ist ja Puppy Play angeblich.
Ja.
Habe ich mir jedenfalls letzte Woche
ist
von jemandem
auch
erklären lassen.
Ja.
Und das ist ja so, das ist ja was, wo ich davor sitze und denke, boah, es ist aufwendig. Also.
Na gut, da musst du eigentlich so nur die Maske und dir so ein Dalmatinerschwanz in den Arsch stecken, dann hast du es schon, aber. Es gibt Sachen, die richtig ins Geld gehen, glaube ich. Da diese Vollgummi.
Gummi ist richtig teuer.
Kostüme, die da tragen. Und das sind ja auch junge Leute. Also es sind ja nicht nur die Alten, die jetzt sozusagen immer noch einen stärkeren Reiz brauchen und dadurch in Richtung Fetisch gehen, wie ich das immer jahrelang so dachte.
Nee.
Sind ganz
ich
viele
glaube,
junge.
Also auch so Lederanfertigungen sind irrsinnig teuer. Also viele von den Jungs haben ja so maßgeschneidertes Zeug.
Ja.
Und dann den speziellen Stiefel dazu und den Hut davon und den Ring da durch die Nase von hier. Also ich glaube, es ist eine Menge Kostüm und eine Menge Geld.
Aber es sind alles Drag Queens im Prinzip, bloß in Leder. Also ich habe gestern mal, die Straße war ja proppevoll, so nachmittags um 4 und ich stand da auf der Kreuzung Axel Hotel Connection und habe mich mal so umgeguckt und habe gedacht,
die
90%. Die Axel des Bösen und habe gedacht, 90% Bottoms.
Also die Axel des Bösen.
Die Axel des Bösen.
Nee, das ist Axel Bulthaupt, das ist ein anderes Thema.
Auch unsere Witze haben Bärte, wie ihr seht.
Ja.
Schön.
Tatjana hat noch was mitgenommen gestern Abend.
Nein, leider nicht. Ich bin ja so fetischfrei, was das angeht. Ich habe da keinen einzigen gesehen, der mich jetzt irgendwie heiß gemacht hätte und keiner hat gesehen oder mich als einen gesehen, der ihn heiß macht. Insofern ist da nichts passiert.
Na, das ist ja, also nicht irgendwie, einige von den Jungs sehen schon ganz schick aus, aber es ist halt irgendwie so, ich denke dann mal, wenn man sich mit so viel Butch behängen muss, bevor man sich Butch fühlt, ist es dann noch Butch?
It's performance art,
wie
unsere Freundin RuPaul gesagt hat.
Ich will das auch gar nicht
kritisieren. You're born naked and the rest is drag.
Ja,
genau, ich will das auch gar nicht kritisieren, sondern es ist irgendwie so, ich setze mich halt davor und denke, also für eine Stunde ficken ist mir jetzt 2 Stunden kostümieren ein bisschen aufwendig.
Naja, gut.
Sagen die Leute auch, die nicht verstehen, dass ich mich anmale für einen Fick.
Wollte ich gerade sagen, hat Barbie damals anders gesehen, ja.
Ja. Same.
Aber da sind wir schon mitten im Thema und unser Thema heißt
mittendrin.
Drag.
Ja.
Heute geht's.
Es ist eigentlich überraschend, dass wir das in den letzten 1,5 Jahren noch nie gemacht haben.
Na, weil es auf der Hand liegt.
Das glaube ich auch. Es ist uns nicht eingefallen, weil wir
sind.
Der Wald vor lauter Bäumen.
Ja, genau.
Ja.
Also zwei von drei haben es halt immer.
Eine sehr stabile Eiche, wie schön. Ne?
Aber insofern, lass uns mal starten
und
mit
so
unserem
Holz.
Beliebten Startspiel, Fuck, Marry, Kill.
Wir haben ganz
natürlich
viele Briefe bekommen. Und
bekommen wir deswegen viele Briefe?
Hast du doch gesagt.
Vergessen. Habe ich dazu was gesagt?
Wir bekommen.
Du hast doch gesagt, dass wir da immer ganz viele Fanbriefe zu bekommen.
Schwester Fuck Mary Kill?
Ja. Okay. Das ist egal.
Egal, ja, was interessiert sie ihre Schwester?
Absolut, absolut. Ich bin ja gesegnet mit einem tollen, verschwindenden Gedächtnis und insofern ist für mich sowieso jede Folge
Tatjana neu. Vergisst schon auf der Mittelstrecke.
Ja, absolut.
Ja, das ist doch schön. Deswegen, weil das unser meistgeliebtes Spiel ist, spielen wir Fuck, Marry, Kill mit Drag Queens. So.
Sehr gerne.
Soll ich denn mal anfangen?
Mach mal. Wen fragst du denn?
Also wir erklären es nochmal kurz, ne, für die Leute von euch, die uns zum ersten Mal hören, das soll es ja auch geben. Fuck, Marry, Kill heißt, wir nennen einander drei Namen und einen der Namen müssen wir dann heiraten, einen müssen wir ficken und den dritten müssten wir dann töten. Ne? So ist das Spiel, so sind die Regeln. Lieber Paul, ich habe mal Namen genommen, die in der von dir benannten Serie RuPaul's Drag Queen nicht vorkommen.
Ja.
Sondern so ältere,
das
die man
habe
vielleicht
ich
auch in deiner,
gesagt.
Ja, die man in deiner Altersklasse vielleicht auch kennt. Coco Peru, Lady Bunny und Lipsinka. Do you know all three?
Yeah.
Yes.
Ich habe ja gesagt, die Oldschool-Mädels kenne ich alle. Ja. Lady Bunny würde ich, glaube ich, heiraten. Die ist nie zu Hause. Das ist wahrscheinlich sehr schön. Lipsinka. Lipsinka ist eine total schlaue und als Kerl wirklich nicht unattraktive Person, finde ich jedenfalls.
Ich finde, die sieht aus wie Fräulein Rottenmeier als Mann.
Da kann man ja nur. Also, ich hätte da nichts gegen. Ich würde, glaube ich, mit der ficken. Und dann müsste Coco sterben. Das
tut mir
ja, das ist mir total unangenehm. Also, aber Lipsinka sterben zu lassen. Lipsinka hat mir einfach schon sehr viel Freude gemacht in meinem Leben. Das
ja.
Ich halte Lipsinka wirklich für eine große Künstlerin. Und deswegen, nicht, dass Coco keine große Künstlerin ist, aber so ist es halt im Leben. Irgendwer muss immer sterben.
Ja, ja. Das stimmt.
Ah, well.
So, dann mache ich mal weiter.
Ja.
Mit der Dame zu meiner Linken, damit sie sich das vorstellen können. Also, ich sage mal, wir spielen mal Berlin Edition und ich sage mal Margot Schlönske, Gabi Tupper und Nina Queer.
Das ist eine tolle Auswahl. Erstmal schon mal herzlichen lieben Dank dafür, Paul. Also, keine von den dreien würde ich jetzt als Drag Queen bezeichnen, aber gut, also die...
Naja, im weiteren Sinne.
Die Blockwertin dieser Gruppe, Margot Schlönske, die würde ich natürlich sterben lassen, weil die ist anstrengend. Wobei natürlich ein gewisser Unterhaltungswert ist da, aber auch nur in sehr kleinen Dosen.
Kaviar.
Dann würde ich...
Jo.
Höchstwahrscheinlich, ich weiß ja leider um die sexuellen Vorlieben von Gabi Tupper, wer weiß es nicht, insofern, das sind nicht meine, insofern würde ich sagen, nein, dann müsste ich die ja heiraten. Was geht, wenn sie dauernd als Marlene verkleidet vor mir Marlene imitieren würde, würde ich mir vorstellen können, ich bin vielleicht dann doch mit irgendeiner Version von Marlene verheiratet. Gut, würde ich Gabi Tupper heiraten und Nina Queer müsste ich dann einmal durchnüdeln. Ja.
Choices, ne?
Gut, aber die passt in meine Riege von Harald Glöckler und Daniel Kübelböck. Insofern würde das denn auch wieder gehen. Das habe ich ja auch schließlich geschafft. Also insofern würde ich
Menschen
Nina,
mit seltsamem Dialekt? Oder nee. Was ist die Riege?
Menschen, die seltsam sind, wo ich sexuellen Intercourse gemacht habe, obwohl ich es eigentlich mir nicht zugetraut hätte. Sagen wir es mal
übrigens
so.
Teil 2 von Tatjanas Autobiografie heißt Menschen, die seltsam sind.
Das ist
meine
zu wenig.
Meine sexuelle
das
Biografie.
Muss noch viel schlimmer, das muss viel schlimmer formuliert werden. Also wenn das Buch mal rauskommt, dann muss das richtig krass sein.
Du machst das bitte wie Barbara und schreibst einfach Jahre daran, bis es dicker ist.
Ja, aber das ist ja schon beim Verlag von Barbara. Also das ist jetzt alles in der Endabnahme.
Nein.
Das sind jetzt 1300 Seiten und alles selber geschrieben und kein Editor darf daran, kein einziger darf da irgendwas korrigieren, kein einziges Komma wird korrigiert. Das ist also das Buch wird ein
ich lieb's.
Ein Highlight. Ich,
Lektor.
Oh. Vergiss es. Lektor können sie nicht.
Nein, darf nicht.
So. Also das war eine schwierige Sache. Ich hoffe,
du musstest
ich habe
dir
keinen
sehr auf
beleidigt.
Die Zunge beißen wahrscheinlich,
ja.
Ne? Ja, du Arme.
So, und jetzt kommen für Barbie Peppermint, Evie Oddly oder Chiquita.
Oh.
That's nice. Die kenne ich auch alle.
Oh. Also heiraten will ich eigentlich Peppermint, weil ich die sehr liebe. Wir kennen uns ja auch schon ewige Jahre und Peppermint ist tatsächlich eine, auch nach ihrem Fame noch eine echte Freundin geblieben. Die macht sofort, wenn man sich bei ihr meldet und irgendwas möchte, macht die das sofort. Diesmal für mich durch ganz New York gerannt, weil ich eine Foundation von L'Oreal, die gab es in Deutschland nicht zu kaufen und die sollte ein Dupe sein für die Armani Luminous Skin, die halt 60 Euro kostet und die andere gab es hier in Deutschland nicht. Und dann ist die echt für mich durch ganz New York gerannt, hat diese Töne zusammengekauft und mir dann geschickt. Schatz. Die ist echt ein Schatz. Heiraten würde ich Peppermint. Evie Oddly will ich natürlich bumsen, weil die, also so will es das Gerücht, Penis, den größten Schwanz hat in RuPaul's Drag Queens History.
Deswegen habe ich sie auch reingenommen
in diese Riege. Und ich finde die auch sehr lustig und mittlerweile, die ist ja sehr gespritzt jetzt und die sieht wahnsinnig gut aus, finde ich. Also All-Star 7 war die echt der Boogeyman und so. Ja. Also da hätte die schlimme Dinge mit mir tun können. Und wer war die letzte?
Chiquita.
Ach so. Naja, Chiquita und ich haben ja eine längere und komplizierte Geschichte.
Wer nicht?
Wir kennen uns ja auch lange schon persönlich. Ich habe sie damals mal von der Bettkante geschubst, dann wurden wir ein bisschen Freunde. Dann hat sie mich nach New York eingeladen, als es mir hier sehr schlecht ging, weil ich mich von meinem, oder weil die große Liebe meines Lebens sich von mir getrennt hatte. Und ich habe es dann in meinem Drogenwahn nicht zum Flughafen geschafft, beziehungsweise habe das Ticket verfallen lassen und bin nicht geflogen, weil ich erst einen Tag vorher festgestellt habe, dass ich keinen Reisepass hatte. Und das hat sie mir nie verziehen.
Oh.
Ja, seitdem sind wir Feinde und die ist halt echt auch eine schlimme Otze, muss man wirklich sagen. Die ist ein richtiges Biest.
Stück, ja.
Aber wir hatten vorletzte Woche, weil der kleine Chris gestorben ist, hatten wir Kontakt. Zum ersten Mal seit 10 Jahren und da haben wir sehr zivilisiert geschrieben und folgen uns jetzt wieder auf Instagram. Also ja,
okay.
Ich habe nichts mehr gegen sie, aber die müsste ich dann übers Ding schicken. Aber die ist, ne, das sagt man in New York, sagt man ja immer, sie ist die talentiertere RuPaul. Also die kann halt wirklich singen, die kann performen, die war auf Juilliard, die hat eine Opernstimme, die kann hosten, die ist lustig, die sieht aus und ist auch schon Mitte 50. Und die Karriere ist es halt nie geworden, weil die einfach so eine Otze ist, weil die so schlimm ist zu den Leuten.
Das
und keiner zweimal mit dir arbeitet.
Wie diese Lea Michele, die jetzt da bei Funny Girl abräumt. Das ist einfach eine böse Zicke. Als ich mal bei ihr in der Wohnung übernachtet habe, ein paar Nächte, da hat sie
bei Lea Michele?
Bei Chiquita, weil die auch alle Freunde hier besprungen hat und dadurch kamen wir früher in Kontakt. Also es ist bestimmt 20 Jahre her. Aber da habe ich aus Versehen in ihrer Wohnung, habe ich dann mein Glitzer ausgeleert, als es mir umgefallen. Und sie sagt, sie hat noch mindestens 15 Jahre danach Glitzer aus dem Dielen.
Und dabei ich jedes Mal an dich gedacht.
Ja,
wie
und,
schön.
Und jedes Mal mich gehasst. Und seitdem ist auch der Kontakt relativ, sagen wir mal, auf null. Aber trotzdem, ja gut, interessant. Ja, hätte ich genauso gemacht. Die Wahl kann ich sehr gut nachvollziehen. So.
Das
und,
ist doch geil.
Wenn wir jetzt über Drag sprechen, also über unser Drag reden wir ja vielleicht auch, aber nicht vorneweg. Wir haben ja immer sozusagen unseren kulturellen Anspruch. Das heißt, wir haben Filme rausgesucht, relativ freihändig, in denen Drag Queens eine Rolle spielen. Und da gibt es natürlich seit den 30er Jahren Beispiele über Beispiele. Die gängigen kennt ihr alle. Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen gewesen zwischen der überraschend konservativ, aber trotzdem sehbaren polnischen Serie, ein Mann namens Sylvester oder so ähnlich, keine Ahnung, wie es genau heißt, auf Netflix, so eine Serie von so einer alten Drag Queen, die nach Polen wieder zurück muss und da so wie in dem Film Pride, im Prinzip so ein Bergarbeiterbau, so ein Dorf da rettet. Aber das war mir dann doch ein bisschen zu altbacken, das ist sehr konventionell erzählt, es ist schön gefilmt und so weiter, aber kann man mal so weggucken, aber ist jetzt kein super Highlight. Und dann habe ich den Tipp gekriegt für den Film Don't Jump Darling und da ist mein Herz ja aufgegangen, weil das ist ein Film, der ja genau in meine Thematik passt, die ich ja seit Jahren hier verbreite, also ihr wisst es ja, orientierungsloser, haltungsloser,
mäßig talentierter
junger Mensch, ja genau, ein junger Mensch, weiß nichts mit seinem Leben anzufangen und hängt in den Seilen und
in der Provinz
und so ein, ja, erstmal Toronto, ne, und da haben wir ja in Berlin 1000 vergleichbare Biografien von Jungs, die kommen und mit Pauken und Trompeten untergehen, viele sterben früh, das tut mir dann ja auch mal leid, aber irgendwie kriegen die ihr Leben nicht auf die Reihe. Und genau so einen Hauptdarsteller haben wir in diesem Film und das macht es schon mal interessant.
Ich finde ja, in Berlin sterben immer die Falschen. So.
Ja, aber sie sterben und zwar immer noch. Jetzt ist gerade wieder so ein ganz Jungscher gestorben. Also das ist einfach, die sind halt, hat Corona nicht gut getan und vor Corona war es auch nicht gut und ich weiß es nicht. Also diese Stadt.
It's easy to get lost.
Ja, here. It's easy to get lost, genau. Und dieser junge Mann in diesem kanadischen Film von 2020, ist so eine typische Covid-Produktion irgendwie, im Lockdown gedreht von einem schwulen Regisseur, der auch seinen ersten Film gemacht hat und so weiter. Der ist also in Toronto lost, will wie viele, die keine Ahnung haben, wo nun der Lebensweg hingeht, Schauspieler werden, wird es nicht, sondern nimmt den Seitenabzweig als so eine möchte gern Drag Queen, also beziehungsweise ist im Prinzip ein Junge, der sich schminkt und der in die Szene geht und als der erste Auftritt kommt, kriegt er Angst und bricht ab, läuft also weg. Parallel wird er von seinem reichen schwarzen Lebensgefährten betrogen oder rausgeschmissen, weiß ich jetzt nicht mehr, also auf jeden Fall zerbricht die Beziehung. Und ihm fällt nichts anderes ein, als wieder dahin zu laufen, wo er herkommt, nämlich in die Provinz. Und da geht er nicht zu seiner Mutter, die relativ tough ist, sondern er geht zur Oma, in das Haus von der Oma, die inzwischen alleine wohnt in so einem riesigen Haus. Und ab da wird die Geschichte, also nach 5 Minuten ist er da schon im Film jetzt angelangt. Und ab da wird die Geschichte jetzt auch schauspielerisch interessant, weil die Oma wird gespielt von Clarice Leachman.
Der fabelhaften Clarice Leachman.
Ja, ich kenne sie ehrlich gesagt nur aus The Nanny, als sie einmal die Gouvernante von Niles spielt. Aber 71 hat sie schon einen Oscar gewonnen und ist eine verdiente amerikanische oder ist wahrscheinlich kanadische in Amerika groß gewordene Comedian, die 1000 gute Rollen gemacht hat und die eine Riesenkarriere gemacht hat mit sehr, sehr vielen Preisen. Und wenn ihr die seht, dann werdet ihr euch auch wahrscheinlich sofort an das Gesicht erinnern. Die ist
Kids
immer,
kennen die aus Malcolm mittendrin.
Würde ich oder, aus American, ja. Oder aus American Gods.
Die hat alles gespielt, was nicht, was frei war. Und in dieser Rolle ist sie wirklich 94 und spielt ihre letzte große Rolle. Sie ist inzwischen gestorben, 2021 mit 94 Jahren. Und spielt also die Oma von diesem entwurzelten Jungen, die am Rande der Demenz und des körperlichen Verfalls in diesem Haus lebt und aber festhält an einer gewissen Autonomie, die sie aber nicht mehr bewerkstelligen kann. Und das merkt der Junge natürlich. Der zieht da ein und der merkt, Oma ist zwar noch im Kopf fit, weil die hat nur böse One-Liner, also die haut ihm einen trockenen Spruch nach dem anderen um die Ohren, aber sie kann sich nicht mehr richtig waschen und sie kann nicht mehr, sie ist orientierungslos ein bisschen und so. Und er denkt, okay, ich kann die jetzt nicht so alleine lassen, ich muss ihr helfen, weil die Mutter im Prinzip will die ins Heim bringen, die hat selber ein Leben und die hat keine Zeit, sich um die Oma zu kümmern. Naja, und dann bleibt er und dann entwickelt sich was ganz Schönes, nämlich dass parallel sozusagen gezeigt wird, dass der Enkel am Anfang seines Lebens überhaupt nicht weiß, wo er hin will und die Oma am Ende ihres Lebens auch überhaupt nicht weiß, wie sie das jetzt in Würde hinkriegen soll, weil sie will nicht ins Heim, aber sie kann auch nicht mehr alleine in dem Haus und beide sind so am Struggeln und das parallel macht die Geschichte ganz schön. Zwischendurch wird natürlich jetzt gezeigt, wie sie jeweils an ihr Ziel kommen, also die Entwicklungsgeschichte des Jungen bedeutet natürlich, dass er sich irgendwie als Drag Queen professionalisiert und sich durch diese Trennung arbeitet und am Ende denn einen super Auftritt hat in dem Original. Ja, super Auftritt in Anführungsstrichen, aber immerhin.
Das ist, glaube ich, so gemeint, dass es ein super
Auftritt
ist.
Ja, es soll ein super Auftritt sein. Ja. In dem Laden, wo er am Anfang weggelaufen ist vor Angst, hat er dann zum Schluss seinen riesen super Auftritt. Insgesamt sind die Songnummern natürlich alle viel zu lang und da merkt man auch, dass der Film dann doch nicht genug Inhalt hatte und dass sie es versuchen.
Und er nicht gut genug ist als Queen.
Ja, er ist ja auch sowieso so ein kleines Weichei und so. Also, aber wie gesagt, das Weichei ist gut besetzt gegen diese knallharte Oma, die halt dann irgendwann beschließt, Tabletten zu nehmen, weil sie sich dann lieber autonom und selbstbestimmt verabschieden will, als sozusagen, sie merkt natürlich, dass der Enkel da bleibt, um ihr zu helfen, und das will sie auch alles nicht und so weiter und so fort. Also die Oma findet einen Weg aus dem Dilemma und der junge Mann findet einen Weg aus dem Dilemma. Das ist keine neue Geschichte. Also, dass man so ein Gespann nimmt, alt und jung, und die beiden auf ihrem Weg begleitet so ein bisschen, das ist auch natürlich sehr konventionell gemacht, aber es ist trotzdem ein Film, der einem am Ende des Tages doch ein ganz gutes Gefühl gibt, mhm, und den man gut gucken kann und wo Drag nicht so altmodisch präsentiert wird wie bei diesem polnischen Opa, sondern der ist schon auch als Kerl einfach ohne Perücke, aber mit schwerem Augen-Make-up unterwegs und verliebt sich dann wieder in so einen anderen schwarzen Hetero, den er da verführt, und dann ist dann noch so eine Liebesgeschichte so angeschnitten. Also es passieren noch so ein paar Sachen, die ihn, die den Film in den 2020er Jahren verortet, und das ist ja ganz schön eigentlich. Hm. Also insgesamt hat er mir ganz gut gefallen. Für einen zeitgenössischen Film, und die schauspielerische Leistung der Oma ist halt auch wieder super, weil mit 94, ich meine, Lissy ist jetzt mit 96 abgekratzt, die hat auch bis zum letzten Atemzug gearbeitet, und die hier offensichtlich auch. Also
Lissy hatte eine ganz blaue Hand an ihrem letzten
Da hat irgendjemand den letzten Horcrux zerstört.
Das war der falsche Tropf. Das war,
ach so.
Die hat da so einen blauen Fleck. Das
siehst du, ich denke da schon wieder so Sachen,
dass
da
so irgendwie Blutverdünner, der Horcrux. Nee, so ein Blutverdünner.
Doch, Dumbledore hatte doch auch diese faulende Hand.
Ja, aber das
ja, Entschuldigung, doch, der Blutverdünner. Mensch,
der
ja,
Blutverdünner, ja, ja, ja. Die Arme.
Viel wichtiger.
Die hatte auch eine ganz andere Hautfarbe als das Gesicht und so. Also diese letzten Fotos sind schon ein bisschen Drag. Spooky. Aber gut, also die hat einen Schlaganfall gekriegt und war dann über 2 Stunden tot, so nach dem Motto. Und so war das bei der hier jetzt auch. Die hat den Film abgedreht und dann. Und
muss
das ist ja
sagen,
ein schönes
also sie
Ende.
Sie ist halt echt das Highlight des Films, ne?
Sie ist
also
das Highlight.
Das
ja,
Buch ist so, der Junge ist so, aber ja, ne, ja, ja, sie rockt das Ding.
Ja, der Junge hat einen schönen Arsch und schöne. Ich mag ja diese Schlafzimmeraugen. Ja. Ich finde ja immer so Schlafzimmeraugen süß. Vicky ist übrigens gerade 70 geworden und hat auf Mykonos gefeiert, aber das
na,
nur guck nebenbei.
Na, zum wie Thema schön. Sie hat ja auch Schlafzimmeraugen.
Ja. Kann sich das leisten.
So, und eine, so, Küchen, halt, eine Küchenstürme.
Was ich dazu sagen möchte, ist, dass natürlich die Drag Queens in diesem Film sind alles sehr bekannte kanadische Drag Queens. Tainomi Banks, Miss Fierce-licious und Faye Slift.
Fierce-licious ist gerade bei Drag Race Canada bis ins Finale gekommen.
Ja, und Tainomi Banks ist bei Drag Race Canada erste Saison als Vierte ausgeschieden, hat aber dann eine Karriere gemacht, immerhin, ja, dass sie jetzt da eine, nicht eine Hauptrolle, aber eine gute Nebenrolle gekriegt hat und in Kanada ein bekannter Name inzwischen geworden ist. Die haben alle Karriere gemacht, interessanterweise im, einmal durch Drag Race, aber davor im Lockdown, weil das sind alles Queens, die über online plötzlich viele Follower gefunden haben und dadurch auch erst für Drag Race interessant wurden.
Das ist ja jetzt für Drag Race UK immer so ein Ding gewesen, dass sie da tatsächlich, ne, weil ich meine, das ist ja landfremdes Casting, das sind ja Leute, die das casten, leben ja nicht in UK, sondern das sind ja die Amis, dass die natürlich nach Followerzahlen gehen, und das war in jeder Season so, dass sie halt Queens hatten, die ein riesen Following hatten und visuell stunning sind.
Ja.
Und dann ist halt immer die Frage, können die aber auch, also haben die Skills, sind die schnell, sind die lustig?
Die haben keine Bühnenerfahrung.
Es gibt Mädels, die können das dann, genau, und es gibt andere, die dann so Gothic Candle, die dann halt total versagen und
genau,
so.
Ja.
Ja.
Das ist interessant,
auch
weil
in der neuen Staffel spannend.
Da wird sich, da ändert sich auch was gerade in der Drag Queen Szene, dass eben die Jungen, die über online sozusagen bekannt und berühmt werden, nicht mehr diese Tour de Force à la Sherry Wine hinter sich haben, auf von kleinen Bühnen auf große Bühnen sich hochzuarbeiten.
Vom Schuhkarton in Carnegie Hall.
Genau, oder wie Tatjana, never, von Schuhkarton zu Schuhkarton.
Ja.
Ne, das ist vorbei. Also da sind die Neuen jetzt, plötzlich kommen die auf eine Plattform, die kennen höchstwahrscheinlich nur als einzige Bühne die Drag Race Bühne mit einer Jury vorne, und mehr kennen die gar nicht als
Bühne. Ich merke aber auch, dass das Publikum, also das Publikum ist ja oft genauso jung wie die Mädels, die sich da anbieten, dass die oft auch so klassisches Drag, gutes Drag, sag ich jetzt mal, also gutes Bühnendrag, halt gar nicht mehr kennen. Insofern sind die total okay damit, wenn da so eine Maus steht und halt
genau,
ne, ihren Lip-Sync da in die Menge schreit und irgendwie vom einen Bein aufs andere hüpft, sind die alle so, wow, iconic, legendary, wow, you're amazing. Und ich denke so, you don't know shit. don't know shit.
Ja, da verschieben sich die Maßstäbe
Wahnsinn,
ein bisschen. Ja.
Wahnsinn. Aber ja, it is what it is.
Ja.
Und man will auch nicht die alte Frau sein, die ständig sagt, früher war alles besser.
Ja, sind wir aber.
Aber meine Güte. Ja. Also, ich gucke mir manche Performances an und denke mir, okay, wow.
Ja.
Cool.
Aber ist so, müssen wir mit leben.
Ja.
Jede Generation hat die Drag Queens, die sie verdienen. Insofern.
Ja.
Go for it, girl. Ja, das ist erstmal sozusagen das, was ich dazu zu sagen habe zu diesem Film. Cuteness. Wie fandet ihr den denn?
Paul.
Ich fand es eine nette kleine Indie-Produktion. Ich habe mich gefreut. Ich war ganz glücklich darüber, den gesehen zu haben, weil ich, wir hatten es ja neulich schon, weil ich immer denke, sowas gibt es überhaupt nicht mehr. Also, dass jemand, der ist natürlich von so Indie-Meisterwerken aus den 80ern und 90ern meilenweit entfernt. Der ist, erzählt einfach nur eine relativ konventionelle Geschichte auf relativ konventionelle Art, macht es aber schön, also das sind nicht anderthalb Stunden verschwendete Lebenszeit, es ist kein Meisterwerk, aber man kann sich damit ganz gut amüsieren.
Ja, finde ich auch. Ich hatte so ein bisschen so Filmhochschule-Abschlussfilm-Vibes zwischendrin, dass ich dachte, also jetzt so vom Buch
her, ja,
von der,
es ist ja auch so, also das
ich schreibe sehr, also wahrscheinlich hat der sowas ähnliches
erlebt. Ist ja auch ein Langfilm-Debüt.
Ja, ja. Ne? Also so, es ist ja ein Debüt und der Typ hat da seine eigenen Erfahrungen und so, ja, ja.
Und das merkst du halt. So, aber das ist ja nicht immer schlimm.
Absolut nicht. So.
Überhaupt nicht.
Und solche Filme, dass die noch gemacht werden, dazu gehört auch The Swan, über den wir schon mal kurz gesprochen haben mit Udo Kier. Das sind Filme, die vielleicht, ja, Swan Song, genau, die ein bisschen unbeholfen daherkommen, aber trotzdem so eine berührende Geschichte erzählen. Und man kann sich von sowas immer noch entführen lassen. Also ich muss nicht immer nur diese Hightech-Super-Glossy-Filme gucken, sondern kann auch so kleine, kaputte Filme gucken.
Ja, und wenn dann dazwischendurch so eine ikonische Figur wie Gloris Leachman rumläuft, dann kann man das immer machen. Ich gucke einfach so, ich kann dann auch mal nur für eine Schauspielerin so einen Film gucken, das ist total okay. Und ich fand diese Inszenierungsidee in dieser Minibar, und diese Minibar heißt auch Minibar, also irgendwie, keine Ahnung.
Ist ja nur so ein Schlauch.
30 Sätze, 30 Sitze und ein Schlauch oder so. So, ich fand die Kameraarbeit für den Raum und für die Mittel, die die offensichtlich zur Verfügung hatten. Also der Film hat garantiert keine Millionen gekostet oder weniger.
Nee, es ist so ein bisschen Berlin-Feeling, ne?
Und
wir kennen ja so eine Bars.
Ich fand das ganz, ich hab dem Hauptdarsteller auch gerne dabei zugeguckt, was er da gemacht hat. Also war alles schön.
Ja.
War alles, es ist jetzt aber, nichts, woran ich nächstes Jahr noch denken werde.
Naja, da ich ja sowieso alles innerhalb von 3 Monaten vergesse, könnt ihr mich
in zwei Wochen
wieder fragen und ich erzähle genau dasselbe nochmal.
Habe ich eigentlich
begeistert.
Schon über diesen Film gesprochen, mit dieser sehr alten Frau.
Genau, mit dieser sehr alten Frau. Ja. Ich weiß gar nicht,
die mit den Falten.
So.
Sag schon, nicht Hilde, die andere.
Doris.
Klostein, lutsch mich. Die genau. Da, ich kenne die alle.
Ich kenne die nur so Nanny.
Ja. Also ich spreche über einen, ich spreche über eine Doku, über einen älteren Star, nämlich Divine. Und ich will das Ganze ein bisschen einbetten, noch in eine mini, mini kleine History lassen, weil so viel von dem Drag-Verständnis, was heute vorherrscht, eben davon geprägt ist, was RuPaul's Drag Race den Kindern beigebracht hat. Und Drag hat ja so eine viel, viel längere Kultur schon und viel, viel diverse Stars gehabt und viel spannendere politische oder auch überhaupt nicht politische, einfach nur anarchische Strömungen hervorgebracht, dass es so ein bisschen schade ist, dass es jetzt heute immer alles nur mit RuPaul's Drag Queen, um mit Paul zu sprechen.
Ja, aber dafür sitzen wir
der
ja
RuPaul's
hier.
Der RuPaul's Drag Race nicht guckt.
Genau,
ich weiß,
das,
Blasphemie,
was jetzt kommt,
aber ich tue es einfach nicht.
Dafür sitzen wir hier, um diesen Fokus nochmal zu weiten und für die, die nur RuPaul Drag Queens kennen, ein bisschen nach hinten alles aufzumachen.
Right.
Nach hinten immer. Aufzumachen machen wir ja so.
Nach hinten
gerne.
Aufmachen, that's what she said.
Ja.
Hi. die Geschichte von Drag, ne? Also die aufgeschriebene Geschichte. Ich glaube, dass Menschen schon immer Drag gemacht haben. Ich glaube, dass es, solange es Menschen auf dieser Welt gab, Leute gab, die sich gedacht haben, wieso soll ich das anziehen, ich ziehe das an und das ist hübsch so und damit ist gut. Ich glaube, das gab es immer schon, aber so die aufgeschriebene Geschichte von Drag geht bis zurück ins alte Griechenland, wo Frauen untersagt war, im Theater Rollen zu spielen, Frauenrollen zu spielen, deswegen haben das Männer getan und viele davon haben das auch gerne getan und mit großer Hingabe Perücken getragen.
Du schon It's bei den possible. Pharaonen, nehme ich mal
Schatzi, an. Clytemnestra, meine Rolle.
dann haben wir natürlich das ist die japanische Kunstform des Kabuki-Theaters, wo es, also wo bis heute Frauen so gut wie gar nicht zugelassen sind oder nur sehr selten. Also es ist eine Kunstform des Theaters, wo auch alle weiblichen Rollen immer von Männern gespielt worden sind. Dann gibt es natürlich Shakespeare und die berühmte, also ne, etymologisch führt man ja den Ausdruck Drag auf oder das Wort Drag auf Shakespeare zurück, weil der seine Regieanweisung wohl immer mit dem Kürzel DRAG, Dressed Resembling a Girl, versehen hat. Und deswegen nennen wir uns heute so. Also ja, die Kunstform ist alt und es gab in der Geschichte immer wieder große Stars. Auch es gibt Filmlegenden wie Julian Eltinge, kennt ihr den? Mhm. Der 1880 geboren wurde und Schauspieler war, nur in Drag performt hat und an irgendeinem Punkt in seiner Karriere tatsächlich der höchstbezahlte Schauspieler der Welt war und he performed exclusively in Drag. Also es gab schon diese Drag-Superstars tatsächlich lange bevor es
RuPaul
und andere Mäuse gab.
Wir sind im Jahr 1880, ja.
Nein, ich arbeite mich nicht chronologisch vor, keine Sorge. Es gibt ja diese Linie zwischen Drag und Crossdressing und dann auch immer das Fragezeichen, historisch waren das Transpersonen oder nicht. Wir können das heute nicht beurteilen. Wir können die Leute nicht mehr fragen. Wir können ihnen aber auch nichts aufdrücken, rückwirkend. Aber es gibt immer wieder eben legendäre Figuren, die in den Geschichtsbüchern stehen, weil sie die Kleidung des anderen Geschlechtes getragen haben und dadurch irgendwie auch iconic wurden, waren, wie auch immer. Von Jeanne d'Arc habe ich ja schon gesprochen. Es gibt auch die Legende, die nicht historisch verbrieft ist, aber die Geschichten halten sich von einer weiblichen Päpstin, also die in Male Crossdress
Johanna
Drag, genau, tatsächlich wohl, so will es die Legende, zum Papst gemacht wurde und dann aber natürlich auch von den Christen dann gelyncht worden ist, ermordet worden ist, als man rausfand, dass sie eben eine Frau ist. Unter den Talaren
das Blut von 1000 Jahren.
That's another story.
Ist sie schwanger geworden oder? Da war doch irgend sowas.
Ich glaube nicht. Ich glaube, man hat einfach irgendwie, ich habe das
man gelesen. Man hat es rausgefunden, ja.
Ja, ich weiß nicht, ob sie vom Pferd gefallen ist, man hat es gesehen oder so.
Aber also das, was ja passiert bei der Papstwahl, ist das ja seitdem angeblich, aber dieses Prozedere gibt es ja wirklich, immer kontrolliert wird, ob der Papst einen Schwanz hat.
Also echt, die haben der Ratzinger unter den Rock geguckt?
Es gibt einen extra Stuhl, auf den er sich setzen muss und auf dem dann nachgeführt wird, ob er einen Penis hat oder
nicht. Seriously? Das ist dieser Toilettenstuhl, ja. Dann wird er gerimmt von den Chorknaben. Das ist der Test.
Sweetie. Wetten? Nicht so aufregend.
Das ist tatsächlich so, ja?
Ja. Das ist so. Das ist Teil der Papstwahl.
Oh, warum wird das nicht einfach von einem Mediziner festgestellt? Nein, das muss
ob da das inzwischen von einem Mediziner. Ich bin ja kein Katholik.
Du bist ja kein Papst. Insofern kannst du es nur aus zweiter
Hand. Ich war noch nie Papst. Nee,
ich bin auch kein Papst. Das Nächste, dass ich am Papst dran bin, ist, dass mein darling Fran Lebowitz immer sagt, ihr Traumberuf ist ja Papst. Also, weil das würde sie gerne werden, wenn sie irgendwas werden könnte, wenn sie es jetzt
auch den ganzen Tag den Leuten erklären, wo es lang geht.
Das ist eine richtig gute Idee. Eine 70-jährige weibliche Jüdin machen wir jetzt zum Papst. Mhm. I like that. Mhm, irgendwie let's do that and see.
Die soll sich einfach als Papst generieren und dann fertig.
Ja, irgendwie.
Ich finde, als Papst kann sich jeder.
Ich finde ja, das Papsttum an sich hat ja eine gewisse Drag-Kompetenz.
Eine gewisse.
Witzboy. Also, ich meine, also, Männer, so die sehr teure Kleider tragen und
diese ganze Performance und dieser ganze Ritus, das hat ja, ja was sehr Dragiges.
So eine Papstwahl ist wie Folsom in Kardinalsfarbe.
Wir schließen das uns ein genau und machen uns hübsch und wir machen die Tor. Das
ja. Tor also, erst wieder auf. Napoleon ist ja, Napoleon Seifert, wer nicht weiß, wer Napoleon Seifert ist, Napoleon Seifert war ein berühmter Ledermann, Schriftsteller und AIDS-Aktivist, der immer in einem Bischofskostüm zuvor gegangen ist.
Also, genau. Da gab es aber gestern
auch
schwarzen Gummi.
Die Wildemann war ja da und die Wildemann hat gesagt, sie hat sich extra vorgenommen, kein King-Shaming zu betreiben, sondern damit offenen Augen und einem offenen Herzen rumzulaufen, hat das auch geschafft, bis dann jemand in einem Nazi-Kostüm an ihr vorbeilief. Und hat sie gesagt, da war es dann vorbei. Which I totally understand and support, weil ne, Nazi-Kostüm ist für mich kein tolerierbarer Fetisch. Da werde ich auch echt sauer.
Das darf man ja auch eigentlich nicht.
Also, ja, abgesehen davon. Also ich finde ja oft auch Sachen, die man eigentlich nicht darf, in Ordnung.
Aber total,
ich aber definitiv nicht in Ordnung.
Komische Uniform-Fetische sind da wirklich viele gewesen, also sehr viele.
Ja.
Ja. Wenn dann aber Leute so SS-Runen geil finden oder
nee,
das bye, ist meine, Grund, ja, ist bye, meine Grundrede, what bye. The fuck is wrong with you?
Ja, wir machen einen kurzen Sprung zu Divine, bevor wir jetzt hier ja, weiter in den SS-Runen-Fetisch von verschiedenen Leuten eintauchen. Die Doku, von der ich spreche, nennt sich I Am Divine. Ich habe noch eine andere dazu geschaut, die hieß Divine Trash. Aber hauptsächlich reden wir über IM Divine, die ist von 2013, Regie geführt hat Jeffrey Schwartz, und es geht um, die große, ja, the ultimate midnight movie star, die berühmteste Drag Queen der Welt vor RuPaul, war sie ja tatsächlich,
ja.
Divine. 1945 geboren.
Wobei? Amanda Lear ist natürlich auch
Amanda Lear ist eine Transfrau.
Amanda Lear, sagt man jedenfalls.
Also,
man
jeden. Wissen so. Wir, sie behauptet das Gegenteil, aber
ja, Transfrau, okay,
keine Drag Queen.
Ja.
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 Das ist aber auch noch eine Sache, über die wir nachher mal reden müssen. Also das, warum Leute so Schwierigkeiten haben, Drag und Trans auseinanderzuhalten, hängt ja auch damit zusammen, dass man immer wieder Männer in Trans-Rollen besetzt und die Leute denken, es ist performativ, wenn es um Identity ist. Ja, darüber reden wir gleich noch. Wurde geboren 1945 in Towson, Maryland, also in der Nähe von Baltimore, als Harris Glenn Milstead, wurde aber immer Glenn genannt, war ein nettes, dickes Kind.
Ja.
Ne, spielte mit Puppen, hat die immer frisiert. Wenn sie da irgendwelche Rollenspielchen gespielt haben, wollte sie immer die Mutti sein. Also alles very relatable for me. Hat sich mit den Kleidern seiner Mutter verkleidet und träumte davon, Filmstar zu sein. Großes Idol war Liz Taylor. Hi, Tatjana.
Absolut. Und hat, muss man aber auch sagen, ist so eine Mittelklasse-Familie. Ne?
Also ja, ja.
Sehr voll. Konservativ eigentlich.
Konservativ.
Eher untere Mittelklasse.
Eher untere Mittelklasse, genau.
Würde ich auch denken. Ja. Aber ich meine, gut, die hatten schon auch genug Geld, dass sie ihm irgendwie so Dinge
kaufen.
Das war halt damals auch eine, also.
Ja, untere Mittelklasse.
Wenn man die Mutter so sieht in den Interviews, die hat eine große, große Härte, eine große Kälte auch. Also die, ich fand die, ganz schön schwierig.
Ja.
Ein berechnetes böses Biest. Aber dazu kommen wir auch gleich noch. Ja. Die Mutter, von der wir gerade reden, schleppt ihn zum Arzt, als er 10 Jahre alt ist, weil das Kind so feminin war. Und der Arzt sagt dann, ja, das Kind sei, das ist ihre Aussage, mehr feminin als maskulin. Daraufhin hat sie sehr geweint, was das Kind verstört hat. Und das Kind sagte dann, warum weinst du denn, Mutti? Und sagt, hat sie ihm gesagt, warum sie weint und hat gleich dazu gesagt, aber egal, was der Arzt gesagt hat, ich werde dich immer lieben.
Oh.
Und dafür, das rührt sie dann doch sehr, dass sie das sagt in der Doku. Also sie ist von sich selbst sehr gerührt.
Ja. Dass sie die Kraft hatte, so ein Kind zu lieben. Also toll.
Ja, genau,
toll.
Aber genau,
gut gemacht.
Diese, ehrlich gesagt, ich hatte
toll gemacht.
Hi.
Super.
Ja, ist sehr gerührt von sich und dann ziehen sie 1957 nach Lutherville, also noch näher an Baltimore dran, das ist ein Vorort, oder Bormer, wie man da sagt. Und ja, das Kind ist nach wie vor freundlich, gut erzogen, dick und will sich nicht bewegen, hat keine Freunde und wird dann jeden Tag auch schlimm verprügelt in der Schule. Hat dann irgendwann eine Freundin, also Glenn hat eine Freundin über mehrere Jahre sogar und fand das sehr rührend, wie die Freundin das erzählt, dass er sie halt, er wollte, dass sie gut aussieht, deswegen hat er immer schöne Kleider gekauft, hat sie auch zur Prom frisiert und ihr Make-up gemacht und ihre Blumen designt und so. Und ich dachte so, and you didn't?
Nee.
Dir ist nichts aufgefallen.
Das ist so wie Liberace, der klagen konnte, dass er nicht schwul ist. Die Leute, die es nicht sehen wollen, sehen es nicht.
Christoph Jonas, der Turniertanz gemacht hat und seine Uschi auch von oben bis und mit Strass beklebt hat und ihr so eine Fantasiefrisur gemacht hat und sie dann braun angemalt hat und alle immer noch so, natürlich ist der heterosexuell.
Ja, er liebt Frauen, das lernt doch.
Frauen, genau.
Lieb's.
Oh.
Ja. So, aber so ist das. Also er macht ihr nach wie vor die Haare, vollendet die Schule, schließt die Schule ab und die Eltern merken dann aber, okay, also fürs College, ne, das wird alles nichts mit dem Kind. Es hat ja, das Kind hat sowieso Interesse an Haaren und an anything superficial und glamorous und so. Und deswegen schicken sie ihn zur Beauty School. Er arbeitet dann in einem Salon, ist auch sehr talentiert. Die Leute gehen gerne zu ihm und lassen sich von ihm die Haare machen. Das finden sie alle super. Und dann zieht John Waters in dieselbe Straße, ungefähr zu dieser Zeit. John Waters, der große, große Filmemacher, über den reden wir gleich noch ein bisschen. Und die beiden finden einander. John Waters erzählt in dem Film, dass er das erste Mal Divine gesehen hat, als er morgens mit seinem Vater an der Bushaltestelle vorbeifuhr Und die waren da an der, also Glenn damals noch an der Bushaltestelle stand, so preppy angezogen, hat versucht, in der Masse unterzugehen und nicht gesehen zu werden, aber er hat halt diesen wahnsinnig tuntigen Blick irgendwie oder diese Ausstrahlung, ich kenne das von mir ja auch, man sieht es mir ja auch irgendwie immer an. Und der Vater war gleich.
Wenn du dich nicht bewegst, nicht.
Doch, doch, doch.
Meine Freundin hat mal gesagt, wenn du dich nicht bewegst, nicht atmest und nicht sprichst, dann könnte man dich für hetero halten.
You make a masculine corpse.
Ja, genau.
Ja, der wird schon da in pflaumenfarbenen Anzügen da durch die Gegend gelaufen sein. Ja,
es, ja. Ich glaube, also wenn man die Fotos anguckt, er hat halt einen sehr femininen Blick. So, ja. There's something in his eye, das auf jeden Fall so.
Gaydars schlagen aus.
Mittelamerika.
Gay gets in your eye.
Und dann kommt der kleine fiese John Waters, der am liebsten kaputte Auto in Unfälle inszeniert hat.
Genau, das liebe ich sehr, das liebe ich sehr. Der hat ja, also John Waters ist da hingezogen und der war ja, ne, also später kennt man ihn dann als den Godfather of Experimental Movies and Filth, aber er war halt, der war auch ein echt stranges Kind, wie Tatjana schon gesagt hat, er hat eben am liebsten als Kind Autounfall gespielt, er hat, also er fand in den Disney-Filmen auch immer nur die Bösewichte toll und vor allem die bösen Frauen fand er toll, mit denen hat er sich identifiziert. Die Love-Stories haben ihn alle nicht interessiert. Aber dieses Car-Accident-Ding hat seine Eltern so verstört, weil er auch dann, also to have a good time, musste ihn die Mutti auf den Junkyard mitnehmen, also da, wo die
mit einem Hammer
verunglückten Autos gelandet sind, den Autofriedhof. Und da war er dann ganz selig und ist von Auto zu Auto gerannt, die da zertrümmert lagen, hat sich ausgemalt, wer da wie umgekommen ist und so.
Aber sie waren beim Arzt mit ihm deswegen. Und der Arzt hat gesagt, lassen Sie das Kind doch.
Ja. Also beim Pfarrer auch. Der Pfarrer hat gesagt, hat die Mutter bestärkt und hat gesagt, also bestärken Sie das Kind da drin. Der soll das machen. Der soll da Kunst draus machen oder was auch immer.
Ihr lacht ja immer über mein schlechtes Gedächtnis, aber wir erinnern uns schon, dass ich über John Waters in einer Folge genau das, also das hatten wir schon alles. Die Hörer hoffentlich erinnern sich an diese Geschichten.
Wenn es mal kleine Überschneidungen gibt, ist das nicht schlimm. Es ist dann nur, wenn man über die gleichen Künstler nochmal dasselbe erzählen will.
Genau.
Und auch das lassen wir dir durchgehen. Ist in Ordnung. Er hat dann so Puppet-Shows aufgeführt, lalala, um damit Geld zu verdienen und hat dann endlich zum 16. Geburtstag oder zum 17., da gehen die Meinungen auseinander, seine erste Kamera bekommen.
Von seiner Oma.
Genau. Und da ging es dann auch zwischen den beiden so ein bisschen los. Die Divine taucht in Johns allererstem Film auf, den er Roman Candles genannt hat. Das ist eigentlich nur so drei Stories, die er sagt selber, hat er nur seine Freunde abgefilmt. Das hat er eigentlich gar keine Story. Aber da taucht sie auf jeden Fall auf. Sie hat keinen Text und nichts. Sie hat nur so einen komischen Schal um den Kopf gebunden und kriecht da irgendwie durch die Büsche. And that's it. Und der nächste Film dann nannte sich Eat Your Makeup. Da hat sie dann eine größere Rolle. Das ist ein Jahr nach dem Kennedy-Attentat gewesen. Und es wird mehrfach in dieser Doku behauptet, dass sie die Ersten waren, dass sie überhaupt der erste Mensch war, der Jackie Kennedy nach dem Attentat auf John F. Kennedy gespielt hat. Und sie haben halt diese Szene nachgestellt, wie er erschossen wird. Und sie kriecht da über das Heck dieses Autos und so. Also es war von Anfang an klar, das, was wir hier machen, ist grenzüberschreitend. Das ist irgendwie weird. Und ja, wir machen das eigentlich am Anfang nur für uns, so. Ja, Paul?
Sie haben ich liebe diese Geschichte deswegen, sie haben in der Autoauffahrt von John Waters Elternhaus das Kennedy-Attentat nachgestellt, und komplett mit Ketchup. Und dann hat irgendwo, John Waters Eltern haben gefragt, was macht ihr denn da? Und sie haben gesagt, nichts. Und dann hat aber irgendwann, also Divine war als Jackie Kennedy verkleidet und auch so mit dem Blut auf dem Kleid und so. Und sie haben das auch alles abgedreht, aber dann hat irgendwann, so ein Tag oder zwei später, weil sie das Outfit nicht wegschmeißen wollte, weil sie dachte, sie könnte das noch reinigen lassen, hat Divine dieses Outfit in dem Kofferraum von dem Auto ihrer Mutter versteckt. Da hat Mama das natürlich gefunden, wieder so. Und John Waters sagt, sie waren da beide 17 und Divine hatte ein schweres Marihuana-Habit und war komplett bekifft, als Mama das fand und in ihr Zimmer kam und sagte, was ist das denn? Und ihre Antwort war darauf, sie war einfach schwer stoned und hat einfach gesagt, I am Jackie Kennedy. Und ich denke, das war genau so, weil das muss man sich gar nicht ausdenken, das passt total. Und daraufhin hat sie dann 14 Tage Stubenarrest bekommen.
Wo sie sich 100% dran gehalten hat.
Ja.
Süß. Also sie hat da mit John Waters und mit den Leuten um ihn rum hat sie so ein bisschen ihren Tribe gefunden. Ne? Sie war ja vorher, hat sie sich sehr bemüht, sich anzupassen und in der Masse unterzugehen. Und jetzt hat sie so ein bisschen Leute gefunden, die so die andere Seite aus ihr rausgekitzelt haben, wo sie das Gefühl hatte, ich muss mich gar nicht verstecken, sondern ich kann vielleicht sogar ich selbst sein und werde dafür respektiert. Ich kriege dafür Lob, wenn ich ich selbst bin, wenn ich das mache, was ich, ne? Ich habe als Kind schon die Kleider meiner Mutter getragen, jetzt irgendwie ziehe ich mir ein Jackie Kennedy-Kostüm an und werde gefeiert und kriege Applaus und die Leute finden, ich bin was Besonderes. Ja, also sie hat da zum ersten Mal, glaube ich, diese Art von Zuspruch bekommen und das Gefühl, ich bin jetzt nicht aussätzig und muss mich zu Tode schämen dafür, was ich bin, sondern ich habe hier irgendwie Leute, die ähnlich sind und wo das irgendwie in Ordnung ist.
Film, die Doku stellt das nach oder zeigt das alles mit Original? Also wie
also
wird das filmisch
jetzt erzählt? Also es sind Originalsegmente dazwischen, aber es ist jetzt nicht so, dass man da wirklich die ganzen Szenen sieht.
Okay.
Nö, aber es gibt Interviewsegmente mit Leuten, die damals dabei waren, also die noch leben, leben ja auch nicht mehr alle. Aber Ming Stoll zum Beispiel, die ja viele von euch auch kennen, aus Serial Mom zum Beispiel, die lebt halt noch und die erzählt tolle Sachen. Ja, und man sieht halt so ein paar Super 8-Schnipsel, aber es ist jetzt nicht so, dass man da wirklich die ganzen, die ganzen tollen Sachen sieht.
Ming Stoll wurde ja auch gerade kurz sehr berühmt, mal wieder, nachdem der Supreme Court in den USA das Abtreibungsrecht in Frage gestellt hatte, gab es ja dieses Ming Stoll-Meme aus Desperate Living, wo sie einfach aus dem Fenster hängt und schreit, I hate the Supreme Court!
Toll. Ja, als Divine dann, ne, sie hängt mit dieser Gruppe rum, mit diesen Leuten, und als sie dann ihren Eltern erzählt, übrigens, ich bin schwul, ich nehme Drogen, also ich kiffe und ich nehme auch LSD, und ich trage Frauenkleider in meiner Freizeit, schmeißt die Mutter sie kurzerhand raus, ne, sagt, okay, hier ist jetzt vorbei. Und auch da beweint sie sich in der Doku selbst ganz dolle für, dass sie so schlimme Dinge sagen musste. Also eine Einsicht oder Empathie für das eigene Kind sieht man eigentlich bei ihr, sucht man vergebens. Das ist immer nur so, sie tut sich selber leid. Ja, auf jeden Fall hat sie das Kind rausgeschmissen und mit ihm gebrochen. Die Wein wird dann bei Freunden gewohnt haben oder so, das wird im Film nicht klar. Aber sie machen halt weiter diese Filme. Und ich glaube, es war halt wahnsinnig teuer natürlich. Die hatten alle irgendwelche kleinen Jobs, das war alles selbstfinanziert. Die hatten kein Studio-Backing und es wurde halt alles auf Film geschossen. Also das war lange vor Digitalkameras. Das heißt, jede Rolle Film hat gekostet und musste entwickelt werden. Das heißt, man musste sich auch sehr genau einteilen, was man schießt. Das war nicht, dass man einfach durchlaufen konnte, weil alles teuer. Selbst wenn das schrottige Super 8 oder was haben sie da benutzt, von der Wetterstation irgendwelche Kameras waren. It was still expensive shit. So.
Ja, und das, was man, also das irgendwie, Waters wird ja gerade bei den frühen Kurzfilmen, das sind so ein Dutzend oder irgendwie sowas, die ab und zu nochmal auf Indie-Filmfestivals laufen, wird er ja immer gefragt, wo die ganze B-Roll geblieben ist. Und es gibt einfach von den ersten vieren, gibt es keine B-Roll, weil er hat einfach das gedreht, weil er am Anfang auch gedacht hat, ein Movie funktioniert, indem man die Kamera anschaltet und das, was man dann gedreht hat, spielt man in einem Kino ab. Und die ersten Abspielungsorte für diese Filme waren übrigens protestantische Kirchen in Baltimore.
Basement. Ja. Es gibt, sagt im Interview, ja, er ist da hingegangen, und er dachte, Underground-Film heißt, es ist halt auch Underground. Also man geht eine Treppe runter in der Kirche und deswegen heißt es Underground. Ja, diese Filme sind, erfreuten sich. Ja, die sind super schwer zu gucken. Ja. Man kann die heute, glaube ich, fast gar nicht mehr gucken. Also nur noch mit so einem kulturhistorischen Blick, dass man das anguckt und sich denkt, ja, okay, oh, weird. Aber
schwierig.
Ich finde auch die dann später noch erfolgreicher werden, zu denen wir gleich noch kommen, Female auch Trouble und so, selbst die finde ich noch so schwierig.
Ich nicht. Ich finde die großartig.
Good for you. Aber ich muss die nicht mehr gucken.
Ich auch nicht.
So, ich finde es eher bad, to be honest.
Aber wirklich, du findest so Female Trouble oder sowas findest du bad, weil das ist doch einfach zum Schreien komisch.
Ich finde es halt nicht gut genug, dass ich es komisch finde. Ja. Und also ich finde es halt, also.
Ist das mit den Vergewaltigten im Keller da, wo die Frauen Kinder kriegen müssen? Ja, ganz schön.
Das ist Pink Flamingos, glaube ich. Aber auch diese, also das mit der Kastration meinst du, ne? Mhm. Ja. Aber das ist derselbe Film, wo dann auch dieses Huhn in diesem Trailer, also wo sie dann da irgendwie Sex haben und dieses Huhn ist die ganze Zeit dazwischen, wo du weißt, das Huhn hat auf jeden Fall Schaden genommen. I don't want to see that. Also,
aber das gibt doch diese ikonischen Momente, so
die Hundescheiße?
Nein, nicht die Hundescheiße, sondern irgendwie, what's your political canon? And kill everybody!
Kill everybody!
Support genocide!
Aber da reicht ja der ikonische Moment.
Ja, that's true. Die sind natürlich iconic, diese Momente. Und auch der Look und das Kostüm und so, all of this und diese Rants, die sie da abfeuert, die ja ewig lang waren, die sind toll. aber ich kann halt den ganzen Film schwer gucken oder nein, ich habe keine Motivation, den nochmal
halt,
zu schauen.
Den guckt man halt, in, also das, was Waters immer sagt, ist, sie haben diese Filme gemacht und dabei die ganze Zeit Drogen genommen und deswegen müssen
sie haben,
muss man sie beim Gucken, muss man auch die ganze Zeit Drogen nehmen.
Pink Flamingos ist, also Ming Stowe sagt das und in einem anderen Film sagt das irgendjemand anderes, sie haben bei Pink Flamingos nicht einen, nee, was Pink Flamingos? Ich krieg's nicht mehr zusammen, doch. Nee, egal. War ein anderer, egal. Sie haben nicht einmal irgendwie ein Catering gehabt oder so. Sie sind da morgens auf den Berg rauf geschafft, haben da dann den ganzen Tag Speed gezogen und geraucht und sind abends wieder runter. So,
das
keiner hat
Gute
irgendwas
dieser,
zu essen gehabt oder sonst irgendwas.
Die waren einfach Doku,
durchgefroren und drauf.
Dass die Doku zeigt ja die wichtigsten Ausschnitte sozusagen. Mhm. Und das reicht, wenn man sich das angucken will. Deswegen ist die Doku so gut. Und deswegen ist es schön, dass du die Doku sozusagen im Mittelpunkt tust, weil die Filme muss man im Prinzip gar nicht in aller Länge gucken, weil die auch nicht mehr vom Tempo her heute, die Sehgewohnheiten sind so dermaßen
anders. Ich glaube, wenn man wirklich Filmstudent ist oder so,
ja,
ne, sich wahnsinnig dafür interessiert,
anderes,
dann ja, schaust dir
in
an.
In der Uni vielleicht so ein Seminar über John Waters.
Ja, sagen wir mal, wenn ich 20-Jährigen empfehlen sollte, wo sie mit John Waters anfangen würden, würde ich einfach sagen, fangt mit Serial Mom an und guckt euch dann den Rest an. Ja. So, alles andere ist für
oder
euch.
Oder Hairspray.
Ja, alles andere ist nicht mehr. Alles
ist
andere ist nicht mehr. Alles andere ist nicht mehr für euch. Das ist nicht für euch gemacht. Das ist auch okay so. Sagst du bestimmt noch, aber Divine war ja die erste Drag Queen ihrer Art.
Ja.
Also.
Genau. Sie haben sie und einer ihrer Freunde, der auch da mitgespielt hat, der irgendwie von niemandem gemocht wurde. David, wie heißt der? David Lockery, der war Friseur, wie sie auch, und der, ne, keiner mochte den, weil der irgendwie echt wohl ätzend war. Der spielt auch in diesem Film mit, der hat immer diesen heart-shaped Ansatz und ich glaube in Pink Flamingo oder Female Trouble hat er so blaue Haare, man erkennt den. Und mit dem, der war auch ihre Drag-Mom quasi. Der hat sie das erste Mal in diese Liz Taylor-Drag gepackt und mit dem ist sie dann immer auch nach Baltimore reingefahren und hat sich halt diese richtigen Drag-Pageants angeschaut. Ne? Also was wir heute noch kennen, Pageants, und was auch in der Doku The Queen, die ich an anderer Stelle schon mal besprochen habe, gezeigt wird, wie das damals war in den 60ern. Das war halt eine super biedere Affäre eigentlich. Ne? Die Mädels waren alle, wirkten wie so junge Jackie Kennedys, die wirkten alle wie Republikanerinnen, die wollten halt alle, die waren sehr, sehr ernst, die wollten ihr Drag sehr ernst genommen sehen. Und die Divine war halt so die Terroristin dazwischen. Ne? Die war halt also allein durch ihre Körpergröße, ich glaube am Anfang hat sie dann noch versucht, das Beauty-Ding und so ein bisschen das zu bedienen und hat dann aber auch gemerkt, sie kriegt viel mehr Aufmerksamkeit, wenn sie sich nicht verstellt, wenn sie ihre Körpergröße nicht, also ne, ihr Fett auch nicht versucht zu kaschieren, sondern wenn sie es zeigt und ja, die hat halt quasi Anti-Drag gemacht zu dem, was damals Drag war. Sowas wie Divine gab es vorher nicht und sie hat das quasi als totale Anarcho-Figur diesen Mold gebrochen. Ne, sie hat halt einfach ihr eigenes Ding gemacht und das war damals ungesehen. Das gab es vorher nicht.
Naja, genau. Es war halt keine,
sie war die Erste.
Es war halt keine, ich würde sagen, es ist die Erfindung von dem, was wir zumindest bis RuPaul's Drag Race als Drag verstanden haben in den 80er und 90er Jahren, weil es war keine Imitation von Weiblichkeit, es war etwas komplett anderes.
Das finde ich nicht. Also ich finde schon, also die Ästhetik basiert ja auch so ein bisschen auf Jane Mansfield und ich finde gerade so in diesen ersten Filmen in, wie heißt der, Mando, warte. Ich hab's gleich.
Ich weiß, was du sagen willst.
Da ist sie hot. Ich finde sie sexy da.
Das ist aber auch genau der Trick. Also sie war ja die Erste, dann, vielleicht kann man sich darauf einigen, die ein Körperbild hatte, was nicht der Hollywood-Diva entspricht, sich aber kleidete und aussehen wollte wie eine Hollywood-Diva. Hm. Und damit hat sie halt ein Genre gefunden.
Hm. Mondo Trash.
Als dicke, exzentrische Person, sich trotzdem fabulous zu fühlen und diesen Diva-Anspruch auf sich anzuwenden und zu sagen, ich bin schön und überhaupt keinem Schönheitsideal der Zeit zu entsprechen. Und da war sie die Erste sozusagen.
True.
Und das hat sich eben, das macht sie als Trendsetterin aus sozusagen für diese Underground-Szene, die dann dazu geführt hat, dass alles erlaubt war, was gefällt, wenn es einem selber gefällt.
Ja.
Und da war sie die Erste, die aus diesem Pageant-Zirkus da sozusagen dann auch ausgebrochen ist.
Ja.
Und dann natürlich mit diesen berühmten Augenbrauen und so weiter das so überspitzt hat, dass sie zum Schluss zu dieser kultischen Figur wurde, die sie dann war.
Das Spannende daran ist ja gerade auch an diesem Look mit den Augenbrauen, ist ja, dass das auch auf, also man an ganz vielen Stellen merkst du halt eigentlich, ne, dass die erste Version von Divine eine komplette John Waters-Erfindung
war.
Also der Name, die Rolle, Also sie hat in den ersten zwei Filmen ist ja noch relativ subdued und dann hat er gesagt, I wanted her to tap into her anger, so ne, ihr ganzes Traumata, ihre ganzen Traumata von diesem Highschool-Bullying, den Zorn wollte ich aus ihr rausholen und das war ja dann ihre Rolle ganz lange und er hat dann auch Van Smith, dem Make-up-Artisten und Kostümbildner seiner ganzen Filme, auf dem Flug, weil sie nach San Francisco geflogen ist, um da mit den Coquettes aufzutreten, gesagt, quasi im Flugzeug, mach irgendwas mit ihrer Hairline. Das war ja sein, ne, das war seine, sein Tipp. Seine Anweisung. Und dann hat Van Smith die Wein im Flugzeug aufs Klo geschickt und hat den Rasierapparat mitgegeben und hat gesagt, du rasierst jetzt von Ohr zu Ohr über den Oberkopf, rasierst du dir die Haare weg, da, wir schieben deine Hairline so weit nach hinten und ziehen dann die Augenbraue bis da ganz hoch, genau, weil so viel Platz brauche ich für deinen neuen Look. Und dann ist sie in San Francisco so aus dem Flugzeug gestiegen und wurde dann von den Coquettes als Superstar empfangen, weil die durch die Filme auf sie aufmerksam geworden waren. Ja, und dann war sie da. Aber genau, es war halt immer so eine, die war halt, finde ich, ganz lange eine erfundene Queen, eine Schöpfung von jemand anderem. Ja. Was mich tendenziell stört, so, ich finde das auch bei Cyber Sissy und Baby Jane fand ich das so ein bisschen weird. Habt ihr den Film gesehen?
Ja.
101?
Ja.
Das, ne, das irritiert mich dann, wenn jemand anderes, also gar nicht mal gegen Cyber Sissy, sondern eher so, dass ich denke, wer bist du als Künstler, wenn du die Kreation von jemand anderem bist? Das ist für mich so, dass ich denke, ugh.
Ja gut, aber ich weiß nicht, wie es bei den beiden ist, aber Divine hat sich dann ja eben emanzipiert.
Ja.
Und dadurch dann auch getrennt am Ende des Tages so ein bisschen von John Waters. Hat ja ihren eigenen nicht, Weg haben, gefunden, aber
emanzipiert haben sie sich.
Hat sie sich auf jeden Fall. Ich würde auch sagen, sie haben sich emanzipiert, die waren bis zu ihrem Tod befreundet.
Befreundet waren sie, ja. Aber sie war nicht mehr sein Geschöpf. Und sie war am Anfang sein Geschöpf und hat sich dann emanzipiert. Und das ist ja schon mal eine schöne Entwicklung.
Genau. Sie war dann in San Francisco und hat da Theater gespielt, also immer im Zusammenhang mit den Coquettes zusammen. Das war so eine sehr
ganz tolle eine Ausschnitte ganze
Folge auch mal drüber machen.
In der Doku toll visuell umgesetzt.
Sehr anarchische, sehr LSD-reiche, LSD-schwangere Gruppe.
Da gab es übrigens schon Drag Queens mit Bart, ne? Schöne Grüße an Gloria, ja. Da gab es sie schon.
Gloria sagt nicht, dass sie das erfunden hätte.
Nee? Nein. Achso, gut.
Nee.
Dann nicht.
Schöne Grüße an Gloria.
Schöne Grüße.
Ja.
Ja, schöne Grüße an Gloria.
Schöne Grüße. Schöne
haben
Grüße.
Dich schöne Gloria. Grüße. Genau. Ja, dann hat sie in San Francisco Theater gespielt, ist dann zurückgeflogen, um dann da, ich glaube, 72 mit ihm Pink Flamingos zu drehen. Oder war erst Female Trouble? Nee, Pink Flamingos, genau. Und also fliegt zurück nach Baltimore und macht da mit ihm Pink Flamingos. Das ist dann der Film ihrer Karriere, der größte, most iconic Film, der ihr Leben bis zum Schluss bestimmen sollte und auch ihre Karrierechancen bis zum Schluss bestimmen sollte. In diesem Film passiert halt so viel wirklich Stranges und Weirdes und zum Schluss ist die Szene, die sie, glaube ich, dann oft bereut hat, wo sie dann tatsächlich frische Hundekacke frisst.
Echte. Nicht Schokolade, nein.
Nö, richtig echt. Die sind dem Hund 3 Stunden raus lang hinterhergerannt, wo der Hund nicht kacken wollte.
Du, aber
wie sie
was
das
soll's,
in der Doku erzählt, ich habe mich eingepisst, der Hund, die haben den 3 Tage lang gefüttert, damit er voll ist und dann wollte er nicht kacken und dann haben sie sie in Full Drag über diesem Hund hinterher und immer, nein, immer noch nicht, jetzt, nein, immer noch nicht und dann haben sie ihm einen Einlauf gemacht und dann kam immer noch nichts und dann kam halt so ein sowas Flüssiges, aber ja, sie hat sich's ins Maul gestopft und hat's gemacht. Und das ist dann natürlich, ne, der große, das war ihr Vehicle to Fame, dann war sie halt der Underground-Superstar
endlich. Na, sie war das, was sie in dem Film sein wollte, nämlich der Film dreht sich ja darum, dass Divine die ganze Zeit behauptet, she's the filthiest person alive.
Das wollte sie dann.
Ja.
Ja, gut, man muss Opfer bringen.
Ja. Und das hat funktioniert. Sie war dann Talk of the Town Everywhere, Andy Warhol, also ne, wenn sie in New York war, Andy Warhol wollte mit ihr gesehen werden, alle wollten mit ihr gesehen werden, sie hat alle kennengelernt, ist dann tatsächlich auch nach New York gezogen.
Das war sozusagen raus aus Underground. Also sie wurde nicht Mainstream, aber sie wurde eine Celebrity für eine gewisse Schicht.
Genau, und das ist ja auch da, ne? Auch das ist RuPaul. Also RuPaul ist ja auch aus Atlanta weg und ist dann in Downtown New York eben der Downtown Superstar geworden.
Genau.
So durch Susan Bartsch und andere Leute. Ja. Also insofern war sie da, das war, ne, waren natürlich ein paar Jahrzehnte oder ein paar Jahre vorher, aber es war, ist eine ähnliche Storyline. Sie war zur Eröffnung des Studio 54 eingeladen und war da gern gesehener Gast und ne, rubbing shoulders with all the celebrities, bla bla bla, hat auch Theater gespielt. Hat dann Musik gemacht ganz lange. So,
in den 80ern.
Ein
paar Songs sind auch noch heute auch manchmal zu hören.
Die Stock Aitken Waterman Sachen sind, die kennt man noch. Aber sie ist halt wirklich, also sie ist getourt und das war als sehr, sehr dicker Mann mit einer dicken Essstörung.
Und einem Drogenhabit.
Ja,
aber schwierig. Gekifft hat sie, ne, da. Oder hat sie?
Oh, sie hat, glaube ich, auch schon. Sie hat ab Studio 54 hatte sie, glaube ich, auch ein Coke Habit. Wie alle übrigens in der Zeit.
Also wird nicht erwähnt. Sie sagen, dass sie Adderall genommen hat oder irgendwelche Uppers oder so, aber dass sie jetzt gekokst hätte, wird nicht erwähnt.
Ja, das
wurde. I might be wrong. I don't know.
Die Doku ist jetzt aber inzwischen auch 10 Jahre alt. Also das, damit würde man heute vielleicht auch anders umgehen.
Maybe. Naja, also sie war dann das Disco-Monster, sie hat High-Energy-Songs performt, ist damit übers Land gezogen und hat richtiges Geld auch verdient, konnte sich einen Pelzmantel leisten und einen fetten Diamanten im Ohr,
ja.
War in ganz vielen Talkshows zu Gast und irgendwann war ihr das dann zu viel. Sie hat gesagt, das ist auch zu anstrengend, das laugt sie aus, sie möchte gerne ein seriöser Schauspieler sein, ohne
wieder
die Wein.
Als Mann. Ja,
so, genau, es ist so das Lilo Wanders-Ding plötzlich, ja, war, genau. Ich wollte nie Drag machen, ich habe es immer nur als Rolle gesehen. Und die Rolle möchte ich jetzt ablegen und ihr müsst mich jetzt bitte ernst nehmen. Und da kam ihr halt eben immer wieder diese Kackfress-Szene in die Quere, weil die Leute gesagt haben, wir können dich nicht für irgendwelche Kindershows oder wir können dich nicht besetzen in irgendwas Seriösem, wenn man halt weiß, dass du Scheiße gefressen hast. So, das funktioniert nicht.
Ja.
So das wie Image ich irgendwelche KDW-Jobs nicht bekomme, weil die Leute sagen, das ist doch die sich das Maul zugenäht hat, die wollen wir ja nicht haben. Ja. It's a thing.
Ja.
Aber
wie schön, wie du die Parallele von Divine zu dir. Also
zu mir, natürlich. Hi.
Zu eins. Hi. Super. Ja.
Ja.
Ja, so ist das.
Aber sie hat, also sie haben dann Hairspray noch aufgenommen 1988, was ein riesengroßer Erfolg war und dann auch ein Stückchen, ne, für sie näher an dem Traum von einer, naja, bürgerlichen Existenz, aber von einer Mainstream-Existenz, ja, Mainstream. War und Mainstream-Erfolg und richtigem Geld. Die Mutter hat dann, als der Vater im Sterben lag und der Sohn reich und berühmt war, hat dann die Mutter wieder den Kontakt gesucht, ja, und man natürlich. Hat sich ausgesöhnt. Auch da musste sie natürlich wieder drüber weinen. Aber ja, die Wein hat sich dann ein bisschen zusammengerissen. Angeblich hat sie gesünder gelebt und hat dann tatsächlich durch den Erfolg von Hairspray ein Angebot bekommen, das sie angenommen hat, in eine schrecklich nette Familie hereingeschrieben zu werden. Also ihr erinnert euch, diese Serie mit Al.
Peggy und Al Bundy.
Genau, da sollte sie, glaube ich, ein schwuler Onkel sein oder ja, ein schwuler Nachbar oder irgend ja. sowas. Und sie hat sich wahnsinnig gefreut, alle haben sich wahnsinnig gefreut. Das wirkte wie der The Dawn of a New Day. Und an ihrem ersten Drehtag sind alle am Set und warten und sie taucht nicht auf. Und ja, dann hat man sie in ihrem Bett im Hotelzimmer gefunden. Sie hatte einen Herzinfarkt wohl nachts und ist im Bett friedlich eingeschlafen, möchte man sagen.
Wir wollen es hoffen.
Das war der 7.3.1988 und damit war es dann halt vorbei. Aber
46
Impact,
oder wie alt?
I don't know, ich kann nicht rechnen.
Ich glaube, ja.
I didn't go to school for math.
Und das muss man sich mal vorstellen, dass dieser Traum, der über 20 Jahre so unerfüllbar schien, dann erfüllt wird und am Abend so vorher böse, stirbt die im Bett vor Aufregung, dass jetzt der Traum in Erfüllung geht. So, also das ist unfassbar, finde ich.
So würde man es schreiben, wenn man es für einen Film schreibt oder für eine, ne?
Unfassbar, für eine Soap-Opera. Wie das Schicksal Bitch sein kann. Also ja, wirklich. Krass, ja.
Echt gemein. Aber hätte sie nicht diesen, also da ist auch wieder die Frage, wäre sie im Mainstream gelandet? Sie wäre ja auch nicht die erste Darstellerin gewesen, der das so gegangen ist. Also wir wollen nochmal daran erinnern, dass Johnny Depp mit John Waters Filmen berühmt geworden ist, dass Tracy
Lords. Das Crybaby oder was?
War das? Ja. Genau,
Crybaby, dass Tracy Lords.
Ja, eine gute Zweitkarriere.
Mit Sachen berühmt.
Gute Zweitkarriere.
Die wurde mit anderen Sachen berühmt, aber Tracy Lords war mal der größte weibliche Pornostar der USA.
Ja, ja, ja.
Und ist danach das geworden, was Divine werden wollte, nämlich eine ernsthafte Schauspielerin.
Ja.
Naja, also du kannst jetzt natürlich
sie
sagen,
hatte so dreieinhalb Rollen.
Sie ist nicht also Tracy Lords hat über 100 IMDb-Credits.
Really?
Die nicht pornös sind. Okay, und Tracy Lords spielt halt die in so Fernsehfilmen und produziert inzwischen auch selbst. Also
Buffy.
So in Buffy und war ja auch in ein paar Serien mit drin und so. Also die ist schon die ist jetzt kein Monsterstar, aber die ist eine arbeitende, gut verdienende Schauspielerin.
Dolly Buster, sie hat's geschafft.
Na, Dolly Buster ist was anderes.
Dolly Buster. Ja. Nein, aber ich meine, die Iconicness von Divine ist natürlich nicht zu verleugnen. Bis heute ist ihr Einfluss überall. Man sieht sie wird oft kopiert, der Look wird ständig kopiert von anderen dicken Mädchen, die sich ne, den Haaransatz nach da hinten kleben und die Perücke, die Augenbraue bis nach da und so. Also ja, sie ist ständig, taucht sie auch bei RuPaul's Drag Queen auf, um mit Paul zu sprechen. Es gibt immer wieder Challenges, es gab eine ganze Divine-Folge in Staffel 7, meine ich, wo Miss Fame und Violet, welche Staffel war das? War das 7 oder 8? I don't know. Aber ja, sie alle mussten so tun, als würden sie Hundescheiße fressen und so. Also John Waters saß in der Jury. Ja. Das war schön.
Schon immer, seitdem, und das ist ja auch das Gute, dass,
ja,
dass eben eine Drag Queen, die nicht in das Schönheitsideal des Mainstream passt, eine Karriere gemacht hat, von der man heute noch sagt, die hat den Weg bereitet.
She paved the way.
Ja.
Ja.
Und das ist auch das Verdienst dieser super Doku, dass man das eben bebildert plötzlich sehen kann,
ja,
diese Vergangenheit. Und dass sich einer die Mühe gemacht hat, diese ganzen Schnipsel zu einem interessanten Film zusammenzubringen.
Ja.
Also ist wirklich gut.
Wir haben es vorhin schon angerissen. Also wenn man die Filme, die man von John Waters tatsächlich noch gucken möchte, sind die späteren, angefangen, ja, mit dem Original Hairspray. Serial Mom, na doch, den kann man
ist gucken. Ist Hairspray vor Serial Mom? Nein.
Ja,
ja.
Hairspray ist 88.
Ja. Ach so, gut, ab, ja, Hairspray, ja, dann. Ja.
Genau.
Gut.
Dann kommt Serial Mom, dann, ja, kommt Cecil B. DeMented, der ja, ja auch toll war mit Melanie Griffith.
Toll.
Mega. Auch so eine, ja, Anarcho-Story. Also Liebe.
Ja. Crybaby auch.
Und wenn man John Waters sich ein bisschen mehr angucken kann, dann kann man This Filthy World angucken. Das ist ein Stand-up quasi Programm, wo er einfach eine Stunde redet oder so ein bisschen drüber vor Filmstudierenden, meine ich.
Ja, ist lustig.
Ja, kann man auch gut gucken.
Angucken.
Der ist ja ein kluger
Junge. Der ist ein kluger Mann, ja.
Den möchte man gerne.
Die Bücher sind auch gut.
Und der ist ja inzwischen auch kein Regisseur mehr, wie ich. Also John Waters hat seit 15 Jahren keinen Film gedreht.
Nee, weil der ist so reich. Durch Hairspray. Das durch ist Hairspray. Ja, ein Bühnenstück inzwischen auf der ganzen Welt hoch und runter gespielt. Also
klar, aber ich glaube, daran liegt es nicht, yes, weil er wird
mit unserer lieben Harvey Fierstein.
Weil
unter anderem.
Er wird das dann ab und zu mal gefragt, warum er dann, und dann sagt er, dass er in den letzten 10 Jahren jedes Jahr ein Skript geschrieben hat und das jedes Jahr heißt, ja, das machen wir machen die Serie, wir machen den Film und so weiter und so fort. Und dass er inzwischen aber eben keine Produktionen mehr macht, die sich für 3 oder 4 Millionen Dollar auf die Bühne stellen lassen, mhm, und dass dann Leute sich überlegen, ob sie seine Art von Humor machen oder nicht. Dass es gibt ja.
Heißt das, er möchte, dass es mehr Geld involviert ist oder weniger?
Naja, sowas wie Serial Mom hat seinerzeit mal 5 Millionen Dollar gekostet, mhm, das ging noch. Dann hattest du mit Frau Turner, hattest du halt einen Star und das so. Aber wenn er jetzt die gleiche Produktion machen wollte, würde das halt 40 Millionen Dollar kosten. Und mhm, das ist halt dann eine Hausnummer, wo sich ein Studio überlegt, wollen wir das oder wollen wir das nicht? Mhm. Und der Jüngste ist der Mann ja inzwischen auch nicht mehr. Mhm. Mein großes ikonisches John Waters-Erlebnis zu seinem, ich glaube, 70. Hat RuPaul mit ihm, es gab ja mal, mhm, diese Serie, wo RuPaul immer mit, mhm, Leuten Auto gefahren ist und sich mit ihnen unterhalten hat währenddessen. Und
Driving Miss Daisy.
Genau, und irgendwann sitzt er auch mit John Waters im Auto und das ist großartig, das gibt es auch auf YouTube und da erzählt John Waters übrigens, da um es mal wieder anzuschließen, von seiner Lieblingszeitungsschlagzeile, also er sammelt nach wie vor die schlimmsten Schlagzeilen der Welt und seine Lieblingszeitungsschlagzeile aller Zeiten ist die zum Tod von Ike Turner. Die ist nämlich aus der New York Post und lautet
Tina beats Ike.
Nee, Ike beats Turner. Ike beats Tina to death. Was ich mit Ike schlägt Tina tot, aber auch mit Ike ist der Erste beim Sterben, ja, übersetzen lässt. Also, so.
Yippie.
Damn. Aber ganz kurz dazu, wir sitzen ja nicht in seiner Haut, aber trotzdem könnte natürlich in Zeiten von Netflix auch ein, wer ist der Typ?
John Waters
könnte natürlich.
Über wen reden wir? Lalala.
Sie vergisst alles, was 2 Wochen her ist. Nein, 2 Minuten.
2 Minuten. Könnte natürlich bei Netflix landen, wenn er gewisse Kompromisse wohl eingeht, aber die lechzen ja nach Content. Ja. Also kann mir keiner erzählen, da wird auch eine Altersbequemlichkeit eine Rolle spielen. Der ist ja jetzt auch schon Asbach. Naja. Und insofern denke ich mal, also
sicher,
und
also er spielt
der hat, Arme, Bock der nicht mehr produziert wird, ja.
Nein, er spielt ja ab und zu noch mal entzückende Sachen. Ja, ja, also er war im letzten Jahr in The Marvelous Mrs. Maisel mit drin. Ja,
echt?
Ja, als The Marvelous Mrs. Maisel, die ja die ganze Zeit denkt, ihre Managerin ist Lesbe,
ja,
weil die auch so aussieht, sitzt dann irgendwann in einem New Yorker Park auf der Suche nach Homosexuellen, die ihr sagen, wo eine Lesbenbar ist. Und der Homosexuelle, mit dem sie dann spricht, darüber, wo in New York der um New York der 60er Jahre die Lesbenbars sind, ist John Waters. Also so ergibt sich dann selbst ab und zu noch mal als Ikone die Ehre und spielt irgendwo mit oder macht irgendwas. Also das ist schon ganz süß. Und das sind dann auch immer so Sachen, also er ist ja in Hairspray, in dem Musicalfilm, ist er ja drin, ganz kurz.
Ganz toll.
Nämlich in der Eröffnungsnummer spielt er ja den
städtischen Exhibitionisten.
Den städtischen Exhibitionisten, der vor Tracy, Tracy den Mantel aufreißt.
Ja, das ist ein super kleiner, so wie Hitchcock.
He's a filthy little asshole.
So,
ja. Gute Doku, gute Biografie.
Ja. Wichtige Person, über die man was wissen sollte.
Ja.
Also jede junge Person, die heute mit Drag anfängt, Leute, ihr müsst was über die Wahlen wissen, sonst habt ihr eure Geschichte nicht verstanden.
Ja,
so.
Unter anderem.
So, das, was ich mir rausgesucht habe für den heutigen Tag, weil wir über schon so, wir haben ja schon über viele ikonische Drag-Filme gesprochen, in anderen Folgen dieses schönen Podcasts.
Haben wir das?
Ja,
okay.
Ja.
Über
Divine.
Wir haben über Girls Will Be Girls gesprochen, über Priscilla, haben wir über Tu Wong Fu gesprochen.
Ja, haben wir auch über The Queen schon gesprochen, ja. Wir haben auch über Victor Victoria schon gesprochen.
Stimmt, ich erinnere mich.
Und wir haben auch über Some Like It Hot schon gesprochen. Und deswegen
hast du jetzt noch einen ikonischeren
ausgegraben? Ich weiß gar nicht, ob der ikonisch ist, sondern ich liebe den einfach.
Er ist unbekannt leider, aber eigentlich ikonisch.
Ich liebe den einfach sehr, obwohl der obwohl den wenige Leute kennen, meiner Meinung nach zu wenige Leute. Dieser Film heißt Connie und Carla und ist von 2004. Erzählt wird die Geschichte von zwei erst sehr jungen und dann etwas älteren Mädchen in Chicago, die Broadway sehr lieben, die Musical Theater sehr lieben und die ein Bühnenduo gründen, das Connie und Carla heißt. Sie arbeiten als Hostessen an einem Flughafen und machen zwischen ihrem Hostessen-Gig immer so Auftritte, wo sie mehrere Kostüme übereinander tragen.
Wie Jérôme Castel.
Die sie dann aber innerhalb von 5 Minuten, sie sind erst Oklahoma und dann sind sie Jesus Christ Superstar und dann sind sie Jentl und dann sind sie Cats und das alles so umgezogen wird sich direkt auf der Bühne, indem sie einfach immer bestimmte Kleidung. Es ist jedenfalls gottvoll. Sie sind nicht scheiße, aber sie sind furchtbar kitschig.
Corny as fuck. Yeah.
Und corny as fuck und auch irgendwie handwerklich so ein bisschen zweifelhaft. Jedenfalls haben sie sich, damit sie sich diese ganzen neuen Kostüme anschaffen können, Geld von jemandem geliehen, der Beziehungen zur Mafia hat und zur russischen Mafia. Und deswegen beobachten die beiden mehr oder weniger aus Versehen, wie der Mann, von dem sie sich Geld geliehen haben, von der russischen Mafia umgebracht wird. Die russischen Mafiosis bemerken, dass sie beobachtet werden. Connie und Carla fliehen und verlassen die Stadt, überlegen sich auf der Fahrt, wo sie hinwollen und stellen fest, sie müssen an einen Ort, damit sie nicht erkannt werden, an dem es überhaupt keine Kultur und kein Theater gibt. Also fliehen sie nach Los Angeles.
Die Szene war sehr lustig.
Ja. Connie und Carla ist das zweite, der war gar nicht mal so unerfolgreich, der hat so ein mittelprächtiges Budget gehabt, ich glaube 14 Millionen Dollar oder irgendwie sowas seinerzeit, und ist der die Carte Blanche von einer jungen Frau, die Nia Vardalos heißt. Und Nia Vardalos wird jetzt nicht allen Leuten was sagen, aber Nia Vardalos war die Erfinderin,
das Gesicht kennen
die Erfinderin, das Autorin Gesicht. Und Hauptdarstellerin in My Big Fat Greek Wedding, von dem es inzwischen...
Kennen wir alle.
Also, die spielt Connie. Carla wird von einer absoluten Ikone gespielt, jedenfalls in diesen Haushalten von den Personen, die wir hier sitzen. Diese Person heißt Toni Collette und wer Toni Collette nicht kennt, darf sich nicht homosexuell nennen.
Ja.
Also Toni Collette war in einer wahnsinnigen Reihe wahnsinnig guter Filme drin, ist eine der besten Schauspielerinnen der Welt, wie ich immer finde.
Ja.
Und wie sich rausstellt in diesem Film, kann sie nicht nur spielen, sondern auch singen und tanzen und sieht als Drag Queen hervorragend aus. Sie sieht so aus, weil als Connie und Carla in Los Angeles aufschlagen, versuchen sie Arbeit zu finden.
In West Hollywood.
In West Hollywood fühlen sie sich sehr sicher und finden, dass die Leute
die
sehr
Männer
nett
sind. Alle so, hübsch.
So, die Männer sind alle sehr nett und sie fühlen sich da auch sehr sicher und finden, dass alle so furchtbar nett sind. Nachdem sie versuchen, in einem Schönheitssalon zu arbeiten und dort entlassen werden, haben sie erst so einen kleinen Fressflash und beschließen dann, dass sie sich jetzt betrinken müssen, um das Leben in ihrem möblierten Apartment, was sie zwischenzeitlich gemietet haben, überhaupt aushalten zu können.
So ein bisschen sind die beiden wie die Nanny und ihre Freundin, weißt du?
Ja,
so ein Duo.
Jedenfalls, ja. Die beiden landen als Landpomeranzen in einer Bar, die sie auch sehr nett finden, wo es irgendwo, wo die Dings billig sind, das ist alles so ein bisschen abgehalftert, tanzen dann mit zwei Männern, die sie auch sehr nett und attraktiv finden. Die beiden Männer finden sich auch sehr nett und attraktiv und küssen sich dann irgendwann. Gehen auf einmal alle Lichter aus und es beginnt ein Disco-Beat zu wabern. Dann betreten drei sehr attraktive Damen die Bühne und machen Shake Your Groove Thing. Carla findet, dass die toll klingen. Conny fällt auf, dass sie nur lip-sinken. Conny ist auch so ein bisschen die Schlauere von den beiden. Also Carla ist so ein bisschen gegen den Schrubber gelaufen. Ja,
die Welt.
Frau Colette macht das auch ganz hinreißend, dass sie immer so ein bisschen dämlich spielt.
Die kann so Mouthbreather, kann die gut.
Ja,
ne?
Genau,
so,
kann die gut. Die Klubschaugen. So. Und ja, dann
jedenfalls, während dieses Auftritts hört Conny drei Drag Queens, die diesen Auftritt bitter böse beurteilen, dabei zu, wie sie darüber reden, dass am nächsten Tag in der gleichen Bar ein Casting stattfindet, weil der Act, den sie gerade sehen, Richtung Las Vegas die Stadt verlassen wird. Conny hat die blendende Idee, dass Conny und Carla sich bei diesem Casting auch bewerben als Drag Queens. Carla sagt, das geht nicht, weil sie Frauen sind. Conny sagt, nobody needs to know that. So, was dazu führt, dass die beiden in Drag-Make-up und mit Drag-Klamotten und jeden Mary nennen, der nicht bei drei auf dem Baum ist.
Mr. Mary.
An diesem Casting teilnehmen mit einer Liza Minnelli-Nummer von so, und erst sind die bösen Queens im Publikum so ein bisschen abgeturnt, dann fangen die beiden an zu singen, dann sind sie sehr angeturnt. Conny und Carla werden die neuen Stars in diesem Club. Als Conny und Carla oder, wie sie am Anfang angekündigt werden, Al und Mikey, weil sie ja zwei Männernamen brauchen. Al und Mikey sind einfach die beiden Typen, die sie vorher
entschieden. What are we gonna do about the names? I fixed it.
Genau. Al und Mikey sind einfach die beiden Typen, die sie vorher in Chicago gedatet haben und die jetzt eigentlich auf der Suche nach ihnen sind. Auf der Suche nach ihnen ist auch noch jemand anderer, nämlich ein Beauftragter der russischen Mafia, der sich, weil Conny eine Tasche vergessen hat, als sie geflohen sind, in der alle Dinner-Theaters, also sowas wie die Bar der Vernunft in Berlin, man kann sich hinsetzen, essen und dabei eine Show angucken, der USA...
Das ist das erste Mal, dass mir das auffällt, ne? Dass die Bar der Vernunft eigentlich Dinner-Theater
ist. Ja.
Ja, also, Kleinkunst mit Anspruch. Nein, Dinner Theater.
Ja.
Danke, Paul.
That's what I'm here for. Jedenfalls, dieser junge Mann ist der Running Gag in dem Film, weil der sich in kurzen Szenen durch alle Dinner Theaters in den USA, das ist so eine Kunstform, die es nicht mehr wirklich gibt und die nur in der Provinz bespielt wird, in diesem Dinner Theater, in jedem davon, in dem er ist, läuft immer Mame. Und jedes Mal, wenn wir diesen Song hören, wissen wir, aha, er ist in einem anderen Dinner Theater. Das ist auch sehr komisch. Jedenfalls, das Problem, das Conny und Carla haben, ist, dass natürlich niemand wissen darf, dass sie in Wirklichkeit Frauen sind. Wir haben also den alten Victor-Victoria-Effekt. Wir haben zwei Frauen, die so tun, als wären sie Männer, die so tun, als wären sie Frauen. Dadurch, dass die beiden sehr schön singen und auch eine einigermaßen ordentliche Show auf die Beine stellen können, werden sie sehr schnell innerhalb von L.A. und West Hollywood bekannt und der Laden ist voll, der Laden wird immer größer, der Laden wird im Laufe des Films zu dem, wovon Conny und Carla schon immer geträumt haben, nämlich zu einem Dinner Theater. Sie lassen den Laden dann umbauen und haben...
Hast du Bäuerchen gemacht?
Ja, Bäuerchen, Dinner Theater, Essen, Prost. Sie laden sich dann, und das ist eine der ikonischen Stellen in diesem Film, auch den größten Star von Hollywood, der je ein eigenes Dinner Theater ein, und das ist Debbie Reynolds. Debbie Reynolds spielt wirklich in diesem Film mit. Sie hat drei Szenen, ist verdammt komisch und singt auch und macht auch das sehr schön, ist allerdings... Sie ist Mitte 70, als sie in diesem Film mitspielt.
So. Aber
das ist auch egal, sie ist nach wie vor toll.
Steckt immer noch Leben in der
Arme. Und Nia, das ist eine dieser Sachen, die Nia Vardalos in dieses Drehbuch reingeschrieben hat und gedacht hat, das klappt sowieso nie. Und als sie die Debbie Reynolds dann gefragt haben, hat Debbie Reynolds, nachdem My Big Fat Greek Wedding eine der erfolgreichsten Komödien der Neuzeit war, of course gesagt. Und plötzlich war sie,
Darling,
war sie in diesem Film. Es gibt auch einen Love Interest in diesem Film.
Auch sehr wichtig.
Eine dieser Queens, mit denen also diese Queens,
Kolleginnen.
Die Kolleginnen sind hervorragend und werden von so ikonischen Darstellern wie Alec Mappa, der großartig ist, und Steven Spinella spielt eine andere Queen. Steven Spinella ist deswegen eine Ikone, weil Steven Spinella für Angels in America in der Originalbesetzung auf dem Broadway 2 Tonys gewonnen hat.
Der war Dingens.
Der war die Justin Kirk-Rolle von
wieder zurück zum Film.
So, egal. Ja. Jedenfalls der Film ist bis in die Nebenrollen hinein
gut besetzt.
Steven Spinella spielt eine Queen, die einen Bruder hat. Einen heterosexuellen, der sie seit 5 Jahren nicht gesehen hat, weil ihre Eltern sie schlecht behandelt haben und sie deswegen den Kontakt abgebrochen hat. Dieser Bruder wird von David Duchovny gespielt. Mag man jetzt merkwürdig finden, komischerweise haben David Duchovny und Nia Vardalos eine Hammer-Chemie und sehen total gut miteinander aus, und wenn sie miteinander flirten, brennt die Hütte. Allerdings,
sagt, dass das der ist von
Akte X.
Genau.
David Duchovny ist der Hauptdarsteller aus Akte X und Californication.
Our favorite sex addict.
Our favorite sex addict and a really cute butt.
And Bulge.
Und mit Bulge. So Sex Addict with a Purpose and for a Reason. Jedenfalls spielt der diesen Bruder, der heißt Jeff, und in den verliebt sich Conny nun. Aber auch Jeff darf natürlich nicht wissen, dass Conny eine Frau ist. Also glaubt Jeff die ganze Zeit, er flirtet mit einer Drag Queen. Conny versucht dann irgendwann, ihn zu küssen. Dazu sagt er so.
Very progressive.
So, das ist very progressive. Zwischendurch in diesem Film sind 36 verschiedene Songs drin. So, von denen sie immer eine Strophe singen. Was aber nur bedeutet, du musst.
Und sie haben selbst gesungen, ne?
Und sie haben selbst
das
gesungen.
Das ist nämlich sehr hübsch, auch Harmonizing machen sie.
Genau, das ist, sie singen beide ganz fantastisch. Was Toni Collette schon deswegen kann, weil wenn man sich mit Toni Collette mal ein bisschen genauer beschäftigt, merkt man, dass die ihre Ausbildung im Musical Theater hatte. Also die ist eigentlich als Tänzerin und Sängerin ausgebildet und kann das auch alles sehr gut.
Die ist eine Allzweckwaffe, die kann alles.
Die so, ja, wie Meryl. War auch im, ja genau, ja. Und sollte ja, also nur um mal zu sagen, Toni Collette sollte eigentlich das Baker's Wife, Emily Blunt. Sein in der
Verfilmung. Die fabelhaften Baker Boys.
In der Verfilmung von Into the Woods mit Meryl sollte sie eigentlich die Emily Blunt-Rolle spielen, aber das Studio wollte dann lieber Emily Blunt. Ich hätte lieber Toni Collette gesehen, aber das ist eine
Geschenkt.
Jedenfalls ist sie für solche Sachen immer mal wieder im Gespräch. Und Frau Collette gibt die beste Vorstellung in Conny und Carla, weil sie gleichzeitig sehr lustig, sehr anrührend und sehr dumm ist.
Und sexy,
finde ich. Sexy.
Die sieht echt gut aus.
Also die ist auch eine sexy Queen.
Ja, voll.
Also die Arbeit an diesem Film, die dann dazu führt, dass es so ein rundes, kleines, unterhaltsames Erlebnis ist, ist unglaublich, weil diese 36 Nummern, das sind alles komplett ikonische Songs von Don't Rain on My Parade über alle Leiser-Nummern bis zu
Don't Cry for Me Argentina.
Don't Cry for Me Argentina.
Ja, und alle
noch,
stehen.
Und noch so ein paar Sachen. Jedenfalls, du musst ja erstmal die Rechte an diesen Songs sichern, dann musst du diese Songs proben, dann musst du für jede dieser Nummern Kostüme schneidern und dann musst du sie einstudieren.
Ist ein Feuerwerk der Travestie.
Ist ein Feuerwerk der Travestie. Ohne die Auflösung jetzt zu verraten, zum Schluss kommt wegen der russischen Mafia, wegen Debbie Reynolds und wegen David Duchovny raus, dass die beiden eben doch Frauen sind. Und zwar auf offener Bühne sozusagen. Sie enthüllen das, sage ich jetzt mal ganz freundlich. Und dann werden sie erst vom Publikum so ein bisschen ausgebuht. Dann sagt einer der Patrons, but I thought you were men and you're not really men. Und dann steht Debbie Reynolds auf und sagt, Darling, who is anymore?
Who is anymore? Und alle so, ja, hast recht.
Und es hat ein schönes Hollywood-Ende.
So, es hat ein schönes Hollywood-Ende. Also es hat ein Happy
End. Er darf sie jetzt hot finden.
Der Film ist von 2004, also inzwischen fast 20 Jahre alt. Es ist ein hochgradig unterhaltsamer Film, der zum Beispiel die Frage postuliert, können Frauen Drag?
Also, bitte, please.
Offensichtlich.
Yes.
Das können sie wirklich. Und dürfen Frauen Drag? Yes.
Obviously, offensichtlich. Yes.
Ich finde den ein völlig zu Unrecht vergessenes Kleinod. Ich finde, jede Drag Queen auf dem Planeten sollte den kennen und zitieren können, weil er hat auch jede Menge wirklich hübscher kleiner One-Liner, die man zum Beispiel, well, don't be prejudiced, straights are people too. Ja. Und selbst die Leute in den Nebenrollen, also Eric Mopper spielt jemanden, der noch ein bisschen dümmer ist als die Toni Collette-Figur und macht das auch sehr schön. Dessen Dragname ist And Cream, weil er in einem Duo auftritt, das Peaches and Cream heißt. Und er beschwert sich die ganze Zeit darüber, dass er And Cream heißt und es gibt.
Heißen muss. Ist das so doof?
Toll. Und es gibt auch eine neue Drag Queen und der hat. Und so.
Das zieht sich durch den ganzen Film.
Dass nach dem Namen für diese Drag Queen gesucht wurde. Jeder Vorschlag ist bescheuerter als der nächste, aber auch lustiger als der nächste.
Patio Furniture. No.
Genau. Patio Door. No. ich kann den nur empfehlen, damit kann man wirklich viel Freude haben.
Ja.
Jeder an diesen beiden großartigen Schauspielerinnen, aber auch an dem Skript und an der ganzen Musik und an den ganzen Auftritten. Das ist wirklich sehr schön.
Die haben das Rad natürlich nicht neu erfunden. Ne? Das ist so ein bisschen Some Like It Hot und ein bisschen dies und ein bisschen das, viel Priscilla. Aber kann man gut gucken. Ich glaube, der ist damals wahrscheinlich untergegangen, weil also die queere Szene damals das wahrscheinlich noch weird fand, Frauen in Drag zu sehen. Und da das sind wir heute Gott sei Dank weiter. Ja. Aber nur so kann ich es mir erklären, weil eigentlich ist das ein Feel-Good-Movie, auch for queer people. Da ist ich fühle mich zwischendrin, ich habe den jetzt ja auch geschaut und man fühlt man sich schon so ein bisschen geadert, gerade durch Jeff, ne, weil wie der so
aber genau das
unkommentiert
ist ja auch das Thema.
Und ohne eingeordnet, ne, ohne dass jemand jetzt sagt, ich finde deine Art, queere Menschen zu betrachten, scheiße. Das passiert ja erstmal lange nicht, sondern es geht immer nur darum, ach, wenn er nur wüsste, dass sie eigentlich eine Frau ist, dann wäre das jetzt ja alles gut und das ist es halt nicht. Also das war das, wo ich jetzt, das Einzige, wo ich jetzt beim Gucken dachte, ein paar Mal, okay, das würde man heute definitiv anders machen.
Ja, wahrscheinlich.
So. Weil das eben nicht eingeordnet wird. Aber ja, man kann den trotzdem auch heute noch wirklich gut gucken.
Aber die Queens sind auch immer ganz kurz davor, ihn aufs Maul zu hauen.
Ja.
Das wird gezeigt.
das Beste ist, als seine Verlobte auftaucht und oder seine Freundin auftaucht und dann da steht vor einer Gruppe Drag Queens steht und Connie und Carla in Drag und dann irgendwie sagt, they're Freaks. Und alle drehen sich rum mit Alec Mapper and Cream. Wirklich so, wait, what girl? Also ist kurz davor.
Hold my gold.
Kurz davor, auf die Alte draufzuspringen. Das ist sehr schön.
Deswegen, ich kann den, glaube ich, rückhaltlos empfehlen. Also davon fühlt sich, glaube ich, niemand angegriffen.
Nein, nee. Der ist lustig. Ist ein bisschen schwierig, den zu finden. Wir haben, weder auf Netflix noch auf Amazon gibt es den.
Es gibt ihn auf DVD.
Aber es ist ja Google. Das und ich habe und auch eine illegal. Seite gefunden, wo man ihn einfach streamen kann, aber da steht nicht illegal drüber. Also man klickt drauf, man findet es über Google, man klickt drauf und das Ding läuft.
Ja.
Das packe ich euch in die Shownotes. Also kann man gut angucken, ohne bewusst illegale Dinge zu tun.
Ja. Man fühlt sich dabei auch nicht schlecht, ich verspreche es.
Nein, es ist ein super, super amüsanter Film.
Ja, und natürlich, ne, die Frage, ob Frauen Drag machen dürfen, ist natürlich redundant und doof. Natürlich dürfen Frauen Drag machen, jeder darf Drag machen, Drag ist für alle da.
Ja, und diese Filmauswahl ist natürlich auch dem geschuldet, dass wir die Highlight-Drag-Filme schon alle gemacht haben.
Ja.
Ne? Deswegen haben wir jetzt auch in die zweite Reihe sozusagen gegriffen.
Ich würde gar nicht sagen, dass Connie und Carla zweite Reihe ist.
Naja, vom Bewusstsein her schon. Deswegen versuchen wir ihn ja jetzt in die erste Reihe zu ziehen.
Ja, absolut.
Ja, war sehr schön.
Finde ich auch.
So, und wann machen wir wieder Drag?
Ach,
außer jetzt
also
natürlich.
Das Casting für RuPaul's Drag Race Germany läuft. Ja, hast du dich beworben, Tatjana?
Nein. Nein. Ich kann ja nichts von den Sachen, die verlangt werden. Mhm. Also nichts. Ne? Lip Sync for Your Life, ich meine, aber.
She's dead.
Das ist ja, das sind die Hürden, die
you
kann ich gar
lip sync
nicht.
For
dann, könnte ich nicht, die gehen ja nach Followern höchstwahrscheinlich. Ich habe 300. Also da sind ja andere mit Tausenden. Die können zwar viel weniger als ich, aber perfekt. Die können viel weniger, aber das perfekt. Und das habe ich nicht drauf. Und aber die größte Hürde ist natürlich, dass ich, das ist mein Sherry Wein Argument, wer soll mich beurteilen können? Also wer hat in meinen Augen die Kompetenz, mich zu beurteilen? Niemand natürlich, der einzige Mensch, der mich beurteilen kann, bin ich. Also ich würde mich ja nie irgendeiner Beurteilung anderer Leute mehr stellen. Das habe ich ja in meinem Leben gemacht mit diesen.
Außer hier im Podcast immer wieder.
Nein.
She raises herself.
Bitte dich, nein. Das judged. Ist mir vollkommen wurscht, was die Leute sagen.
Okay, verstehe.
Und das ist etwas, was ich mir erarbeitet habe.
Dich gerade abgeschnitten. Wo hast du dich beurteilen lassen?
Naja, damals bei, wie hieß denn das hier, Miss CSD.
Ah,
und
ja, okay.
Was habe ich denn noch CSD gemacht?
CSD-Hoheit.
Irgendwas da bei diesem komischen Galerie Lafayette gab es so ein Ding,
Pink
was ich da gewonnen habe. Ja.
Ja,
und das sind so Sachen, die fand ich fürchterlich. Also ich finde fürchterlich, wenn da irgendwelche Idioten sitzen. Mhm. Ne? Also bei Miss CSD waren es ja die Schlönske und Kay Tearing und wie sie alle hießen. Also das sind ja Menschen, die nicht
Kay
beurteilen
Tearing
können.
Kay Tearing ist nach wie vor ein richtig schlimmer Dragname.
Aber sie nennt sich so auch nicht. Sie hat mich vor, ich glaube, 10 Jahren mal angezählt, weil ich sie als Kay Tearing anmoderatiert habe, um mit Melly zu sprechen. Und jetzt kann er, so heiße ich schon lange nicht mehr. Und ich war so,
ja gut, dann heißt sie Kay. Aber auf jeden Fall sind das alles Menschen, die nicht beurteilen können, was ich kann oder nicht kann. Und das ist nicht mein Ding, mich mehr da vorzustellen. So.
Das ist
aber individuell meine Sicht. Natürlich right. denken andere anders und denken, die Alte kann sowieso nichts und traut sich nicht. Aber ist mir so wurscht, weißt du? Insofern sollen sich die jungen Dinger da bewerben. Und ich sitze gerne zu Hause chipsfressend vor der Glotze und gucke mir es gerne an. Also ich freue mich jetzt schon drauf. Aber ich nicht, nein, nicht mit meinem Alter. Also wenn ich 20 wäre, vielleicht, aber so, ne. Und nähen kann ich auch nicht und mit dieser Heißluftpistole. Ich meine, man kann ja Siegerin werden mit einer Heißluftpistolenkarriere. Das hat ja die letzte gezeigt, die da ihre zu kleinen Korsetts gemacht hat und trotzdem gewonnen hat.
Jinx,
genau.
Ja.
Das ist ja schon immerhin ein Hoffnungsschimmer, aber ich kann das alles nicht.
Ich muss bei Heißluftpistole immer No Country for Old Men und ich habe ja mal der
Rolle. That's another kind of pistol.
Ja, yeah, I know.
Barbie, zurück der Ball. Und du?
Ich habe mich beworben als Jurymitglied. Ich stehe für die Competition nicht zur Verfügung. Aber als Jurymitglied super gerne.
Ja.
Aber da habe ich auch noch nichts gehört. Und das, ja. Das
und glaubst du, man kann sich dafür bewerben als Jury?
Also es schadet nicht, den Namen in den Ring zu schmeißen, glaube ich. Ich meine, die Leute, die das entscheiden, sind ja in Amerika. Die haben hier mit uns, glaube ich, relativ wenig zu tun.
Ja.
Es gibt lokale Leute, die beim Casting mitarbeiten, aber die Entscheidungsgewalt haben die da drüben und die kennen uns ja erstmal nicht. Ne? Aber ich glaube, es schadet nicht, den Ring, also meinen Namen in den Ring geschmissen zu haben. Die Frist ist ja nun abgelaufen.
Ach, ist schon?
Ja. Okay. Für den Bewerbungsbogen ist abgelaufen. Jetzt ist die nächste Frist ist dann 29. September oder so, ist für das Video. Das mache ich dann aber nicht, weil ich halt nicht, darum geht es mir ja nicht.
Ja.
Ich möchte ja kein Lip-Syncen oder kein Snatch-Game zeigen müssen, sondern es geht darum, dass ich, wenn dann in der Jury sitze. Aber wenn man die anderen Länder anschaut, wie die Franchises besetzt worden sind, ist es meistens eine Queen in der Mitte und dann eine Cis-Frau und ein sehr schwuler Mann.
Ja.
Und sehr nichts schwul. Davon bin ich. Also bin zumindest keine Cis-Frau.
Draußen wird gerade rumgeschrien, aber das ist
Toll.
Auch ein Parkplatz. Gut,
ach,
also mit anderen Worten,
Feeling,
wir warten
schön.
Ab, wie Olivia Jones ihren Job macht und gucken uns das alles
als
an.
Als wären wir im Wedding.
So. Ihr lieben Leute, wir haben heute schön über Drag gesprochen, eine von uns allen wahnsinnig geschätzte Kunstform mit sehr vielen geschätzten KünstlerInnen, die ihr euch alle noch im Laufe der Folge und auch in den Shownotes nochmal anschauen konnten. Wir packen natürlich noch ganz vieles Zeug dazu. Nicht ganz so viel wie bei der, welche Folge war das, wo ich über 100 Film. Ach, Binge. Ja, bei dem Binge. Das war ja viel zu viel. Aber ja. So, wenn ihr E-Mails schicken wollt, dann macht ihr das bitte an todeoldtodeyoungpodcast@gmail.com. Die Ziffer 2 ersetzt, also das Wort 2 ersetzt ihr, das Wort 2 ersetzt ihr jeweils mit der Ziffer 2. Hey.
Prost. Ihr wisst schon, was
Prost, wir meinen. Genau. Genau. Und ihr bewertet uns gerne mit 5-Sterne-Bewertung überall, wo man Podcasts bewerten kann, und folgt uns auf Spotify. Das interessiert uns, das finden wir gut, und empfehlt uns gerne euren Freunden.
So machen wir das.
Und empfiehlt innen.
Und FreundInnen. Genau. So, jetzt sagt Paul noch das bezaubernde Wort.
Auf Wiedergehört.
Tschüssi! Tschüssi.